Ja.
Nehmen Sie mich.
Nein, danke. Also ich habe Ihnen das hier geschrieben. Also es ist so quasi das Thema für dieses kleine Projekt ist jetzt Kreisel-Südtirol-Politik. Weil ja. Wir halt überlegen, vielleicht doch noch eine neue Publikation. Es gibt ja diese Publikation vom Kreisarchiv über den jungen Kreis. Okay, und das wird ja. Vielleicht mal was machen über die 60er, 50er, 60er, 70er Jahre. Und
ja.
Da ist natürlich Südtirol schon ein wichtiges Thema.
Ja.
Wobei ich jetzt tatsächlich nicht nur darauf fokussiert bin, das nur zu erfahren, was ist zu Südtirol gelaufen, was ist diskutiert worden, wie hat man auch untereinander irgendwie gesprochen, sondern es geht einfach auch für mich ein bisschen darum, ein Gefühl, ein Gespür für die Zeit aufzukriegen.
Ja.
Und von dem her glaube ich, dass Sie tatsächlich sehr viel
ja, aber kriegen Sie das nicht über Ihre Verwandten besser und unmittelbarer?
Das ist die Perspektive aus Südtirol, ja, weil die Perspektive hier in Wien ist natürlich eine andere. Und ja. Darum mache ich ja all die Interviews da in Wien und mache eben auch Interviews in Südtirol, damit man dann sieht, wie ist die unterschiedliche Wahrnehmung oder wo ist es deckungsgleich.
Ja.
Von dem her...
Ich kann ja ein bisschen was von meinem diesbezüglichen Hintergrund sagen. Da haben wir auch ein paar Namen sozusagen, Stichworte. Sie müssen mir sagen.
Nein, das funktioniert. Also ich kontrolliere es nur. Aber es ist nur am Anfang immer.
Die erste Begegnung mit dem Thema war eine Wahrnehmung, die ich nach Beitritt zur Sozialistischen Jugend im Jahre 1946 beim damaligen Verbandsobmann Peter Strasser gemacht habe, für den das Thema Südtirol durchaus eines war, obwohl er kein Südtiroler war. Mhm. Ne? Aber die Leute haben ja damals starke Wurzeln in die Erste Republik gehabt und damit war ein Teil des Unrechts des Diktatfriedens nach dem Ersten Weltkrieg auch eben die Abtrennung Südtirols an der Brenner Grenze von den übrigen Tiroler Teilen, Oberunterland und Osttirol. Das hat mich damals eigentlich etwas verwundert, weil es ja da sozusagen politisch nichts zu erben gab. Und als junger Mensch denkt man da, oder als halbwegs junger, müsste man eigentlich sagen, denkt man da sehr praktisch. Später auch noch. Das zweite war, dass ich in der Zeit, wo Kreisky schon in Pension war und in der Öffentlichkeit die mehr aufgetaucht ist, dass er die Masterlsprenger unterstützt hat, bin ich auch darauf gekommen, dass das bei ihm einen gewissen Tiefgang gehabt hat, mit Motivationen ähnlich denen des Strasser, vielleicht aber eben stärker auf die praktische Autonomiepolitik, die Österreich nach 1945 betrieben hat, ausgerichtet in Richtung, dass es wirklich eine wird und dass es da zur Befriedung kommt. Und ich habe ihm nie gefragt, ob er die Leute getroffen hat oder nicht, was ihm ja unterstellt worden ist. Aber ich halte es durchaus für nicht ausgeschlossen, weil wir haben schließlich auch mit den Palästinensern geredet, als sie noch Terroristen waren, um sie davon abzubringen, Terroristen zu bleiben. Natürlich ist es immer problematisch, aber es gibt eigentlich keine Alternative dazu, außer Warfare. Mhm. Und das machen ohnehin andere besser. Eine weitere Bezugsperson für Südtirol-Angelegenheiten war der seinerzeitige Vorsitzende des Verbandes Sozialistischer Studenten und spätere Rechtsanwalt Dr. Heinz Damian, der, ich weiß nicht, ob er noch lebt.
Nein, der ist vor sechs Wochen ist er gestorben.
Wirklich?
Ja, weil den wollte ich nämlich auch unbedingt befragen.
Ja, ja.
Und jetzt haben wir seine Frau endlich kontaktiert und hat sie uns erzählt, vor 6 Wochen ist er gestorben. Mhm. Also ganz kürzlich, ja.
Ja, ich habe ihn noch sogar auf meiner Liste gehabt, weil ich ihn eventuell sogar kontaktieren wollte, ist aber dann irgendwie nicht ausgegangen. Mhm. Aber es war in der letzten Zeit sehr still um ihn und jetzt weiß ich warum. Ja, ja. Also der Heinz hat ja Verwandte unten und muss man jetzt sagen, gehabt. Mhm. Und ist mir präsent geworden mit dem Thema in erster Linie zu der Zeit, wo sich der Urologe Dr. Edmund Jenny mit seiner sozialen Fortschrittspartei versucht hat zu etablieren, mit immerhin doch einiger Unterstützung, nicht nur ideologischer Art, sondern auch ein bisschen materiell von uns, also von der österreichischen Partei. Und ich persönlich war vor meiner ersten Heirat auf einer Rundreise gemeinsam mit meinem mittlerweile verstorbenen besten Freund, dem Sozialpolitiker Dr. Edgar Schranz. Und da sind wir sozusagen über den Brenner nach Südtirol getröpfelt. Und da habe ich zum ersten Mal also sozusagen Lokalaugenschein gemacht. Und dann sind wir quer durch Oberitalien bis nach Triest, nicht? So ein bisschen auf den Spuren der Monarchie. Und aber da habe ich also unten keine politischen Kontakte gehabt. Im nicht-politischen Bereich habe ich dann, als ich 1984 zum Präsidenten der Internationalen Handballföderation gewählt wurde, Kontakt gehabt mit dem Brixner Architekten Dr. Ralf Diaco, dessen Vater ja lange Zeit Bürgermeister in Brixen Bressanone war und nachher viele Jahre Landesassessor.
Ja, ja.
So heißt das, glaube ich, dort, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und der Ralf hat mich auch so um die Jahrtausendwende herum, aber ich glaube noch etwas vorher, also in den 90er Jahren, mit dem Silius Maniago zusammengebracht. Ich habe den nicht zum ersten Mal gesehen, aber so ausführlich und über verschiedene Gebiete habe ich nie gesprochen. Da gibt es irgendein Wirtshaus, so ein halbalpines, aber keine Almhütte in der Nähe von Brixen. Und da hat mich, aber ich habe leider den Namen vergessen, war jedenfalls ein gutes Essen. Und der Maniago ist zu meiner Überraschung, obwohl ich gar nicht mehr in der Politik war, also in keiner öffentlichen Funktion mehr war, dorthin gekommen und wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten, auch über seinen Stumpf und wann er wehtut und wann nicht und so weiter. Und das ist so das Rundherum. Jetzt komme ich so zum eigentlichen Politischen. Als ich 1973 Verkehrsminister wurde, habe ich bei Einführung der Kfz-Steuer darauf geschaut, dass also Teile dieser Steuereinnahmen zur Entwicklung von Nahverkehr auf der Bahn verwendet wurden. Und das wieder war an die Bedingung geknüpft, dass die jeweiligen Landesregierungen 20% zu den Investitionskosten beitragen. Betrieb hat dann ohnehin die ÖBB zu tragen, auch finanziell alleine. Nun hat natürlich die von der Wahlniederlage schockierte ÖVP, von zwei Niederlagen schockierte ÖVP, also 70-71, versucht mit allen Mitteln sowas zu verhindern. Von der sozialistischen Jugend her und von meiner Zeit als Bundessekretär des österreichischen Jugendherbergsverbandes zwischen 1955 und 1959 kannte ich auch die Tiroler Partei und vor allem die Tiroler sozialistische Jugend und vor allem den Herbert Salcher. Und den habe ich mal kontaktiert und gefragt, ob er glaubt, dass der Wallnöfer auf die Sache aufspringt. Und der lange Rede kurzer Sinn, ich habe den Wallnöfer nach Wien eingeladen, ins Jägerstüberl im Sacherstöckl. Hab gefragt in seinem Büro, welchen Rotwein er trinkt. Den hatten die beim Sacher nicht. Daraufhin habe ich veranlasst, dass ein solcher gekauft wird. Ich glaube, so ein Grabanatsch oder so ähnlich heißt der. Ja. Ein Rotwein. Ne? Und dann habe ich den Wallnöfer eingeladen, sozusagen, wenn er das nächste Mal nach Wien kommt oder auch separat, hätte ich gerne mit ihm über Nahverkehrsdinge gesprochen. Und ich hatte auch erfahren, auch aus öffentlichen Stellungnahmen von ihm, dass er eben für eine quasi Industrie- und Dienstleistungszone im Inntal eintritt und als Teil dieser Entwicklung auch einen öffentlichen Nahverkehr für notwendig erachtet. Und die Bundesbahnen haben gemeint, das ist an sich kein Problem in Richtung Kufstein, also vor allem Innsbruck-Wörgl, ne? Aber es ist ein Problem von Innsbruck in aufwärts, weil dort eine Gatschlandschaft, wie man in Wien sagt, also ein sumpfiges Gelände ist. Und man schon bei der Legung der ersten normalen Eisenbahntrasse zum Arlberg hin dort Schwierigkeiten hatte. Und das hatte also doch erheblichere Investitionskosten zur Folge, wenn man da also zusätzlich ein Gleis legt, um neben dem Durchgangsverkehr eben einen einigermaßen dichten Schnellbahnverkehr zu legen zwischen Innsbruck und Elbspfaffenhofen. Und ich wusste also, er ist im Prinzip daran interessiert. Er hat auch sehr bald einen Termin bereit gehabt und wir haben uns im Sacherstöckl getroffen. Und er hat so, das war seine Art beim Reden, sich mit der rechten Hand den linken Ort zu zupfen hinten. Richtig. So als Verlegenheitsgeste, nicht wahr? Aber da ist dann irgendeine Schlaumeierei herausgekommen. Das war da auch der Wahl. Jedenfalls hat er gesagt, es ist ja schön, dass Sie sich erkundigt haben, was ich trinke. Aber Sie werden schon was tun müssen. Sie müssen mir beim Andrusch so 2,5 Millionen für die Büchereien in Südtirol ausholen, nicht? Na und? Die habe ich ihm herausgeholt. Andrasch hat sich auch gar nicht gesträubt, entgegen seiner sonstigen Haltungen als Finanzminister. Und so hat er die 2,5 Millionen bekommen und ich den 20%igen Zuschuss und Schnellbahnverkehr Delft, Pfaffenhofen, Innsbruck, Weigel ist solcher Art nach damaligen Verhältnissen ausgebaut worden. Und das wiederum war die Grundlage dafür, dass, wie ich 1983 Außenminister geworden bin, ich weiß noch gar nicht richtig, hat schon das Telefon geklingelt und der Freund Wallnöfer, Eduard, hat gemeint, also er würde sich gerne mit mir und dem Silvius Maniago treffen, ob ich nach Innsbruck kommen könnte. Sie kommen auch nach Wien, habe ich gesagt, nein, Innsbruck gefällt mir eh gut, kommt zu euch. Und so bin ich, glaube ich, im Herbst 1983 nach Innsbruck gefahren und habe den Maniago und ihn getroffen, den Maniago zum ersten Mal. Dazwischen hatte ich schon einmal einen Wallnöfer-Kontakt mit einem Südtirol-Bezug von seiner Seite. Es ist in der Axamer Lizum die Hordelbahn eröffnet worden. Die ist, glaube ich, damals von den Innsbrucker Verkehrsbetrieben errichtet worden. Und der Wallnöfer und ich haben bei etlichen minus 10 Grad dort auf einem Festplatz gewartet. Und dann ist also, sind die alten Kameraden gespielt worden, wo der Wallnöfer mitgesungen hat, ohne zu wissen, dass das Mikrofon eingeschaltet war, sodass also weite Teile Tirols Wallnöfers Gesangsbeitrag gehört haben. Und da hat er mir eben erzählt, dass er als Hirterbub war, ist er auch einmal in die Lizum kommen, ne? Weil das also ein Weidegebiet war da. Ne? Und dass er eigentlich also aus dem nördlichen Teil von Südtirol stammt. Ne? Ja, also die zwei Knaben habe ich dann dort getroffen und zuerst einmal haben sie mich geradezu mit Höflichkeiten über den Kreisky überschüttet. Der Kreisky war gerade aus der Regierung ausgeschieden, weil er die 50% nicht geschafft hat. Und sie waren sich also auch unsicher, was da jetzt also für eine Politik gemacht wird. Und waren sich vor allem bei mir, sie haben nicht gesagt, dass ich als Linker in der Partei verschrien war, ob zu Recht oder zu Unrecht, sind andere beurteilen. Schäme ich mich auch gar nicht dafür. Aber sie haben mich doch ein bisschen Angst gehabt, dass sie da was ändern könnte und beim mittlerweile ja schon Vollzug dessen, was der Kreisky ausgearbeitet hat, da hat sich herausgestellt, dass beide ihm gegenüber ein sauschlechtes Gewissen hatten, weil sie die Anfänge seiner Bemühungen mit allen Mitteln und auch im Verein mit der ÖVP zu torpedieren versucht haben, weil doch ein Roter nicht das lösen kann, was die Schwarzen nicht zusammengebracht haben. Ne? So, da stand dahinter. Das war deutlich spürbar. Ne? Ich habe sie beruhigt und habe gesagt, ich habe also auch nichts von Kreisky gehört, dass er mich da angestiftet hätte, Rache zu nehmen. Aber dass er damals mit ihrem Verhalten keine Freude gehabt hat, das scheinen sie ja selber mittlerweile eingesehen zu haben und gesagt, ja, das war ein Fehler, nicht? Na gut. Na, sag ich also, wenn ihr keine Fehler macht, ich werde da auch keine machen. Wir werden den Vollzug dessen, was vereinbart ist, halt kritisch begleiten, nicht? Aber nicht in dem Sinne, dass der raus jetzt also in Südtirol oder gar in Österreich tagespolitisches Kleingeld gemacht wird. Ne? Und das hat sie also nebst dem ebenfalls servierten Gravanatsch in durchaus gute Laune versetzt. Das war jedenfalls ein 2- bis 3-stündiges Gespräch, soweit ich das in Erinnerung habe, ne? An einem Nachmittag im Landhaus da in Innsbruck. Ja, vor meiner Zeit als Außenminister war ich ja Innenminister. Mhm. Und da habe ich also zum Teil über Vermittlung vom Damian, wenn ich mich recht entsinne, den Jenny getroffen. Ich habe ihn dann auch einmal in Bozen besucht. Habe jetzt im Internet nachgeschaut. Die Seordination ist vom Dr. Egmund Jenny Junior geführt.
Ach, wirklich?
Also, aber ich weiß gar nicht, ob der alte Jenny noch lebt.
Nein, ich glaube, der ist schon gestorben.
Er ist schon gestorben.
Ist schon gestorben, ja.
Ja. Mhm. Ja, bei dem hatte ich also das Gefühl, dass politisch im besten Sinne des Wortes gutwillig war, ein Südtiroler, der irgendwie die Zeit gesehen hat und dem das bei der Volkspartei nicht rasch genug gegangen ist. Aber ich war auch davon überzeugt, dass er dort kein Leiberl reißen wird, wie man in Wien sagt. Mhm. Und so war es ja dann auch. Ne? Der hat einmal so einen kleinen Achtungserfolg gehabt, aber er war nicht der Mensch, der Organisation aufbaut. Ne? Mhm. Das war er nicht. Ne? Ja. Aber ein lieber Mensch. Mhm. Der Geistke hat einmal gesagt, in der Politik soll man sich hüten vor lieben Menschen.
Aha.
ja. Viel mehr ist mir dazu nicht eingefallen, aber vielleicht haben Sie noch Fragen und das bricht dann bei mir irgendetwas auf.
Also ich habe zu dem durchaus auch noch Fragen, aber ich muss gestehen, ich würde eigentlich ganz gern wissen, wie Sie den Kreisky kennengelernt haben. Das weiß ich zum Beispiel nicht.
Ja.
Wie das war.
Es war eine sehr unangenehme Situation.
Aha.
Ich war befreundet mit dem Dr. Georg Fischhoff. Das war ein Abkömmling jenes Fischhoff, der zu der Führung der Akademischen Legion im Jahre 1848 gehört hat. Und der Fischhoff konnte also rechtzeitig emigrieren und ist aber gleich nach dem Krieg zurückgekommen und war ein Hausgenosse von mir im Hochhaus am Matzensdorfer Platz, wo also viele Leute eingefühlt worden sind, weil dort hat der Zins, glaube ich, 14 Schilling betragen und in den Gemeindebauten 1 Schilling. Ne? Und da hat man also die Leute, die besser verdient haben, untergebracht. Und da war auch der Fischhoff, auch mit seinem Betrieb, oder seine sozialpsychologische Beratung gehabt, verbunden mit Betriebsberatung, aber eher in Richtung Personalmotivation. Ne? Der hat auch Bücher geschrieben, einmal eins war immer das Vorwort. Ich weiß jetzt die einzelnen Titel nicht mehr. Hat ganz gut verdient, also er hat damals 50.000, 60.000 Stickeln verkauft, weil das ja nach dem Krieg hier kein Thema war. Ne? Das war neu, also der Markt war offen dafür. Beim Fischhoff gab es gelegentlich intellektuellen Besuch, auch aus den Vereinigten Staaten, eine schöne Tages war darunter auch der Ali Korn. Der Ali Korn war im Presse- und Informationsdienst der Republik Österreich in New York und dort da war es einmal ein Gespräch und der Ali Korn hat dann gegenüber dem Kreisky behauptet, er hätte so dort antisemitische Äußerungen gemacht, abfällige Äußerungen über Juden. Und das hat der Kreisky dem Felix Slavik gesagt. Ich war damals Gemeinderat der Stadt Wien von 1960 bis 1966 und der Kreisky war Außenminister. Nach langen Verhandlungen, glaube ich, das muss also 63, 64 ungefähr gewesen sein. Und der Kreisky wusste, dass der Slavik auf mich was hält, der Jonas, damals noch als Bürgermeister auch. Ich bin da auch in jungen Jahren zu seiner Rationalisierungskommissionsvorsitzenden bei den Wiener Verkehrsbetrieben geworden, die damals umgestellt worden sind von Zangezwicken der Vorkarten mit Zwickzangen auf die elektronische Art, die heute noch geübt wird. Ne? Das war nicht das Einzige, auch die elektrisch verstellbaren Stufen für die Straßenbahnwagen, dass man leicht einsteigen konnte und so weiter, so Sachen. Also es war so eine Fachkommission unter der Leitung eines Gemeinderates und die waren halt der Meinung, dass ich als Sparkassenkaufmann da am ehesten noch den nötigen wirtschaftlichen Durchblick bringe, um sowas zelebrieren zu können. Und das wäre natürlich ohne Finanzreferent Slavik sicherlich nicht zustande gekommen. Daraus habe auch ich abgelesen, dass man in verschiedenen Bereichen auf meine Mitarbeit offenbar Wert legt. Und das hat auf der anderen Seite, also offenbar auch der Kreisky, erfahren und hat dem Slavik davon erzählt. Ne? Da war der Slavik, das mir erzählt hat. Daraufhin habe ich gesagt, na gut, also ich gehe zu ihm und sage ihm, wie das wirklich war dort, nicht? Bei dem Gespräch. Und das war dann auch so. Da bin ich zum ersten Mal auf einen späteren Arbeitsplatz gekommen, bin freundlich von der Gräfin Chiari empfangen worden, das Vorzimmerregime beim Bruno hatte. Und habe ihn gefragt, was also da konkret behauptet wurde und habe ihm gesagt, also, wenn es noch irgendwelcher Zeugen bedarf, kann er auch den Fischhof und andere, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, es waren 8 oder 9 Leute dort, befragen, nicht wahr? Aber allein die Tatsache, dass ich zu einer Gesprächsrunde geht, die von Juden einberufen und von Juden besucht worden ist, ohne dass ich jetzt deswegen hingegangen wäre, zeigt ja, dass ich da so vollkommen vorurteilsfrei war. Und der Kreisky hat das angehört und hat gesagt, ich nehme das zur Kenntnis, danke schön, dass du dir die Mühe genommen hast, hierher zu kommen. Das war's.
Und Sie waren entlassen.
Das war die erste Begegnung. Und dann, als nach der Wahlniederlage 66 er da in Schleuder gekommen ist zwischen Parteiloyalität einerseits und Ola-Loyalität andererseits, war in der Wiener damals noch sozialistischen Partei doch die Mehrheit der Leute für eine Beibehaltung Bittermanns als Parteivorsitzenden Und wenn das schon nicht geht, dann jeden anderen nur nicht den Kreisky, weil das ist ja Feind vom Ola. Dann muss man wissen, dass sich ja viele dieser Leute lange dagegen gewehrt haben, dass der Kreisky sozusagen zurückkommen darf. Mhm. Und konkurrenzpolitisch gesehen haben sie ihn gefürchtet. Ne? Mhm. Und da gab es ja noch Animositäten aus der Zeit, wo er Jugendfunktionär war und die anderen, wenn sie nicht im Krieg oder KZ umgekommen sind, auch Jugendfunktionäre damals waren. Und die Animositäten von der Jugend, die halten das ganze Leben, das weiß ich aus meinen Jahrgängen. Das ist genauso gewesen. Und da war dann ein Parteitag in
das kann ich rausfinden.
Ja, also um das Jahr 1966 herum, wo wir diese große Wahlschlappe dann erlitten haben, gab es einen Parteitag in Villach und da hat es so ausgeschaut, als würden die Bundesländer den Siemer Hansi auf den Schild heben, der dort eine dreiviertelstündige Eingangsrede gehalten hat, nur über das Totengedächtnis. Da schon als ein ungeheures Fingerspitzengefühl bewiesen hat. So, es darf maximal 10 Minuten dauern. Ne? Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, also sieh mal in Ehren, er hat sich später bewährt. Ich bin sogar auf seine alten Tage, wie er unten hinausbuxiert worden ist in Kärnten, habe ihn also noch in seiner Bleibe besucht, da in der Nähe, also in der Gemeinde Maria Wörth, im Ort Dellach, wo der Golfplatz ist, ne? Da seitlich da so ein Häusl gehabt. Und haben wir gemeinsam sogar unten im Dorfgasthaus Reinanken gegessen. Da trotzdem wäre der Mann vollkommen ungeeignet gewesen und die Ablehnung der Petermannschen Ära war ja eben besonders stark in den Bundesländern, weil die Bundesländer haben sich sozusagen von der Wiener Zentrale gegängelt und übervorteilt gefühlt. Ein typisches Beispiel dafür war die Taufe des Bodenseeschiffes statt Vorarlberg Renner. Ne? Der Propst hat sich also für Renner eingesetzt und die Vorarlberger wollten das nicht. Und dann ist es ja sogar so außer Handgreiflichkeiten bei der beabsichtigten Taufe des Schiffes in Fußach gekommen. Ne? Und das war so irgendwie ein Fanal für die Bundesländerorganisationen, da muss sich sowas ändern und da muss wer anderer her. Und nun kam das zum Tragen beim Kreisky, was eigentlich vor 1934, als er Jugendfunktionär war, eine Notlösung war. Die sogenannten proletarischen Bezirke in Wien wollten ihn ja schon in der Jugendorganisation nicht. Auch der Otto Probst nicht. Ne? Favoriten und Simmering und so. Die großen Arbeiterbezirke sind immer rechts gestanden. Für die waren also so intellektuelle Gankerln an und für sich schon ein Brechmittel. Ne? Und da hat immer so seinerzeit der Kanitz, Jugendfunktionär älteren Jahrgangs, und die damalige Partei haben ihn nach Niederösterreich geschickt. Und der Kreisky hat also da dieses Gebiet südlich von St. Pölten, das ist, glaube ich, der Bezirk Lilienfeld. Mhm. Das sollte er bearbeiten und hat er auch bearbeitet. Ne? Und ein Konto dieser Verbindungen ist er dann nach seiner Rückkehr 1951 nicht in die Wiener Partei irgendwo gegangen, sondern in die niederösterreichische und hatte es vor dem berühmten 67er Parteitag zum Landesparteivorsitzenden gebracht. Und mithin war er einer der aufständischen Bundesländerorganisationen, noch dazu der größten, abgesehen von der Wiener Organisation damals. Heute ist das ja ganz anders. Das ist ja halbiert. Ne? Und das war der Hintergrund, warum sich die Bundesländer relativ rasch auf ihn geeinigt hatten. Die Gewerkschaftsfraktion aber und ein erheblicher Teil der Wiener Organisation wollten das nicht. Und ich habe damals versucht, innerhalb der Wiener Partei, war im Landesparteivorstand, war schon seit 1966 erster und vorher schon 8 Jahre zweiter Obmann der Partei in Margareten, so im 5. Bezirk. Der erste Obmann war ein im Februar 1934 zum Tod verurteilte und dann über Quäkerintervention begnadigte Februarkämpfer. Der war leider, weil er ein sehr gescheiter Mann war, ein Quartalsäufer war und ich den Bezirk also eh schon zumindest immer in seinen Quartal umfallen alleine führen musste. Der ist dann auch 66 nach der Wahlniederlage hat er die Welt nicht mehr verstanden. Hat übrigens genau das Wahlergebnis vorhergesagt durch seine Wirtshauskontakte mit den Bauarbeitern und anderen Süffeln. Da genau man kein Institut dazu gebraucht. Mhm. Ne? Mhm. Gesagt, der Ola kriegt 8%, 7,8 hat er gekriegt. Ne? Mhm. Also nicht weit daneben geraten. Ja, also, das ist nur so nebenbei. Wo ich ein gewisses Standing hatte und wo noch nicht. Ja, nicht? Ja, ja. Und ich bin halt dann, hab über Freunde in verschiedenen Bezirken, die waren ja auch nicht ganz homogen, habe ich mich also einladen lassen und habe also da mehr oder weniger dafür agitiert. Wobei mir zugute kam, dass niemand sagen konnte, ich bin ein Bittermann-Fresser, weil ich habe für den Bittermann, wie er Leiter der Sektion 4 im Kanzleramt verstaatlichte Betriebe war, hat ihm also irgendein Presseinformationsorgan gefehlt und er hat sich damals über den Slavik ebenfalls an mich gewendet, ob ich so ein Presseinformationsorgan herausbringen kann. Das waren die sogenannten Objektivnachrichten. Die sind zweimal in der Woche herausgekommen, am Fleischmarkt produziert und aber Hand abgezogen, braucht man nicht so viel. Also, ich habe aber immerhin Abonnenten dafür in der Zeitungs- und Zeitschriftenwirtschaft gekriegt für ca. 50.000 Schilling im Jahr und das hat sich also fast selber finanziert. Und da ich damals auch Trainer einer Frauenhandballmannschaft des Wald Margareten war, hat es da also immer Mädchen gegeben, die ohnehin so zweimal in der Woche einen Nebenjob gesucht haben für Studentinnen. Ne? Mhm. Und die haben also dann das Technische erledigt. Und wie gesagt, das war sicherlich also ein Zeichen, dass der Bittermann mir vertraut hat. Und ich habe ihm also auch einmal bei einer Begegnung damals gesagt, dass er sich da nicht verheizen lassen soll. Mhm. Er hat keine Chance mehr und es wäre schade, wenn er also da untergehen würde. Und getrieben hat aber der Waldbrunner und der Benja, nicht in die also absolut gegen den Kreis geworden. Und der Benja noch dazu im Hass zum Ola, nicht? Also auch der Bruder war mit von der Partie. Und also der Start war nicht leicht für ihn. Aber ich habe es immerhin dazu gebracht, dass ungefähr 50% der Wiener Delegierten dann doch für ihn gestimmt haben und nicht die Mehrheit gegen ihn. Ne? Und das war dann eine besonders lustige Begegnung am Pissoir, hat der Dr. Schanz und ich uns noch gerüstet für den zweiten Wahlgang. Da wird zuerst der Vorstand gewählt, nicht? Und dann aus den gewählten Vorstandsmitgliedern der Vorsitzende und der Stellvertreter. Ne? Und plötzlich kam auch der Kreisky herein, der hat also offenbar auch einen Druck auf der Blase gehabt. Und der Edgar sagt zu ihm, also das geht in Ordnung, du kriegst eine klare Mehrheit. Worauf er gesagt hat, ja, schaut so aus, aber ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, ob das der Partei gut tut, wenn ein Jud Vorsitzender wird. Erinnert ihr euch, was die Leute über den Bauer geschimpft haben? Und so, er hat da natürlich war jetzt die Bauersituation eine ganz andere gewesen, ist klar. Aber irgendwo dürfte er ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt haben, dass er nicht so wie seine Verwandten den Kopf hingehalten und verloren hat, sondern in Schweden war. Und dass ihm das ähnlich als Flucht unterschoben werden kann, wie das seinerzeit beim Bauer und beim Deutsch. 1934 war. Ne? Aber das ist eine Interpretation von mir, rein gefühlsmäßig. Ne? Und ja, muss man auch dazu sagen, dass auch der Schanz, so wie ich, in diese Richtung agitiert haben in der Wiener Partei. Ne? Ja, das war also die Begegnung am Pissoir. Und ja, dann hat es also geklappt. Und dann sind die Wahlen gekommen und die Minderheitsregierung. Und ich habe die Gewohnheit gehabt, nach Beendigung des Wahlkampfes bin ich aus Wien verschwunden. Und seinerzeit war ich am Semmering gefahren, da hat es so am Hotel Bahnhans so eine Räucherkammerl gegeben. Da war schon der Kamin ein bisschen undicht, aber dadurch war das billiger. Das habe ich mir leisten können. Und es war nicht weit von Wien, Auto wäre ganz gut, ne? Da war eine gute Bahnverbindung. Und da habe ich ein bisschen, wie soll man das nennen, ich habe damals gerade so deutsche Ausgaben vom Konfuzius und vom Lao Tse gelesen gehabt. Die haben mich sehr die Philosophie vom Lao Tse mit dem Tao, dem Ausgleich zwischen Gut und Böse, das hat mir sehr imponiert, weil der versoffene Seiler bei mir im Bezirk, der hat ebenfalls ohne Lao Tse das angebetet geradezu. Das ist also ein gewisses Gleichmaß an Anständigkeit und Unanständigkeit gibt, und wenn eine Seite das überzieht, liegen die Dinge schief, und wenn es die andere Seite tut, auch. Und so habe ich das auch nach der Wahl 1970 gemacht, wo ich ja schon vorher 4 Jahre Oppositionsabgeordneter war. Dadurch dass der Petermann nicht nur nicht Kanzler geworden ist, sondern auch der Slavik nicht Finanzminister, hat er sein Mandat nicht angenommen und so bin ich als Nächster am Platz 1966 nachgerückt. Ich habe immer gesagt, ich war der einzige Gewinner der Wahl 1966 in der SPÖ. Und die ich bin dann also nach Saarbrück hintergehen gefahren. Das war im März, ne? Die Wahl. Und war mich dort eingemietet, wollte zwei, drei Tage Skifahren gehen und alles vergessen. Und die sollen in Wien sich da in die Gremien streiten, wer was wird. Das war mir nicht so wichtig, nachdem ich mittlerweile pragmatisierter Angestellter der Zentralsparkasse war, habe ich mir gedacht, die können wir am Rücken steigen. War übrigens die klügste Entscheidung in meinem Leben, weil ich mir dadurch eine politische Unabhängigkeit geholt habe, weil ich in meiner altersmäßigen Umgebung gesehen habe, wie gute Leute, weil sie wirtschaftlich von der Partei abhängig waren, vollkommen abgerüstet haben. Ne? Und ein so jämmerliches Bild wollte ich einmal nicht machen. Und Erkenntnis kam rechtzeitig und führte zu dieser Bewerbung unter neun anderen. Ja, also da habe ich mir einen kleinen Brief geschrieben und geschickt. Und habe in den Brief geschrieben, ich habe ihn gerne unterstützt und ich freue mich, dass die Unterstützung jetzt auch bei den Wahlen aufgegangen ist. Und er soll aber nicht glauben, dass ich also irgendeinen Gegendienst erwarte. Ich halte es für wichtig, dass er möglichst viele Leute von der Gewerkschaft ins Kabinett nimmt, denn die wollten ihn ja verhindern und das hat er dann auch getan mit Rudi Heuser, ist ja damals Vizekanzler geworden und die Privatangestellten waren also überhaupt eher in der Richtung, ne? Das waren ja die Arbeitergewerkschaften, vor allem Metallberg, Bauholz, nicht? Die sich dann alle vom Ola abgewendet haben, nicht, wie der Ola gefallen ist. Zuerst waren es also die wilden Burschen, die vor dem Parteihaus demonstriert haben. Ja, das sind so meine Kreisgebietszüge. Und wie ich dann das erste Mal gesehen habe, vor der Konstituierung im Parlament, nicht, oder ich habe gesagt, ich danke dir für deinen Brief. Also er hat das registriert. Ja, viel mehr habe ich nicht zu bieten.
Na doch, es ist total spannend. Ich finde das ist für mich schon sehr viel Neues drinnen. Ich würde jetzt tatsächlich ganz gerne auf dieses Südtirol-Thema nochmal zurückgehen. Sie haben mit dem Sie über Südtirol in Kontakt gekommen sind oder von Südtirol gehört haben, war der Heinz Damian. Ja. Der hat ja auch diese Reisen für Kreisky gemacht, um Informationen zu machen. Können Sie mir das ein bisschen genauer erzählen, was Ihnen da der Heinz Damian über Südtirol erzählt hat, also welche Informationen Sie erhalten haben und wie Sie die auch dann für sich interpretiert haben?
Ich habe also eigentlich über die Frage mit ihm nie diskutiert, sondern der Heinz war ja sehr sprunghaft, ne? Während ich getragen langatmig bin, bis zur Vergasung sozusagen, war er so immer ein Spontaner, nicht? Der hat so einen halben Satz hinausgesprudelt. Nicht? Dann war er schon wieder beim nächsten Thema. Und ich habe ihn eigentlich nur kennengelernt, wenn irgendwo in der Partei, sei es außerhalb oder innerhalb einer Sitzung über Südtirol diskutiert worden ist, was auch nicht sehr häufig der Fall war, dann, und der Heinz war dort, dann hat er sich da hineingeschmissen und gemeint, das müsste also gelöst werden im Wege der Erhaltung dessen, was man heute Volksgruppe nennt, also in Anwendung auf Südtirol eigentlich ein Blödsinn ist, ne? Weil es ist ja keine Volksgruppe. Es ist ja keine Minderheit in Österreich oder Altösterreich, ne? Sondern es ist ein durch Jahrhunderte gewachsener Teil Alpineuropas, wo halt verschiedene Sprachen, die einen sich erhalten haben, die anderen importiert haben. Aber man kann das nicht vergleichen mit der 1:1-Situation, sagen wir, in Südkärnten und Slowenien. Ne? Da hat es halt deutschsprachige und slowenischsprachige gegeben. Und die slowenische Sprache ist ja in Wirklichkeit ein Bauerndialekt, der zur Kunstsprache gemacht wurde. Ne? Und übrigens hat ich habe den Namen nicht mehr im Gedächtnis, der hat übrigens in Margareten gewohnt, in meinem Heimatbezirk, der Dichter war und gleichzeitig eigentlich der Begründer der Schriftsprache der Slowenischen. Aber dort hat es die rätoromanische Bevölkerung gegeben, die latinische Bevölkerung, da sind Leute von Bayern gekommen und da sind Italiener gekommen, oder das, was man heute Italiener nennt, nicht? Italien ist ja ein junger Begriff, der Begriff Tirols ist viel älter, ja. Also das sind ganz gravierende Unterschiede, das kann man überhaupt nicht 1:1 vergleichen. Und mir ist ja die Südtirol-Angelegenheit noch anders ins Auge gesprungen. In Vorarlberg spielt man viel und gut Handball und in Bregenz ist eine Südtiroler Siedlung, eine riesige. Ne? Und in dieser Siedlung ist auch die Handballhalle, wo man immer hinfahren. Ja.
Okay, ja.
Ja, ja. Das dort am Rande der Siedlung ist das also hingebaut. Ne? Da, ein Stück weiter geht es dann zum Bahndamm von der ÖBB-Überführung. Und ich wusste es auch von den Vorarlberger Parteifreunden her, ne, dass da also eine Ansiedlung stattgefunden hat. Ne. Das hat ungefähr die Ausmaße gehabt, die jetzt also in den letzten 20, 30 Jahren die Türken erreicht haben. Ne. Und die anderen sind also, was mir da aufgefallen ist, mit dem Turnwald, da habe ich nichts mehr zu tun gehabt, außer dass mir der Schüssel einmal zu irgendeiner Ehrenkreuzüberreichung oder was eingeladen hat, wie der Turnwalder in Wien war. Und der war offenbar gut informiert und hat sich noch bedankt für das, was ich für Südtirol getan habe. Ich habe mir gedacht, ich habe nicht viel getan für Südtirol, aber wenn er glaubt, muss ich Leute im Glauben nehmen. Aber ich bin mit meiner ersten Frau damals gerade in Meran so auf einem Kurtraubenurlaub, Kurzurlaub gewesen. Ja. Ne? Wir haben dann Steigeltrauben mitgenommen, die waren kaputt, wenn wir zu Hause gekommen sind. So dünn ist die Haut, das haben wir nicht gewusst, dass die platzen. Ne? Und wir haben da gewohnt, da unten am Fluss, ein schönes Hotel, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, in Meran.
Und ein Passau unten.
Und, ja. Und beim Nachhausfahren, wir waren mit dem Auto unten, haben wir gerade gehört, das erste Interview, Übergang Maniago und Thurnwalder. Mhm. Ne? Mhm. Und da habe ich gemerkt, das ist 101. Mhm. Das sind zwei Menschen, die einfach einen anderen Erlebnishintergrund haben. Ja. Ne? Mhm. Der eine, der Sohn von einem Triantiner und einer Deutschen, nicht wahr? Mhm. Und der andere, ein gestandener Südtiroler, und der eine italienischer Soldat, kurzzeitig, glaube ich, sogar, und dann haben sie also optiert, ne? die Option hat ja überhaupt viel zerrissen. Ne?
Ja.
Und da ist es ja auch zu dieser Zwielichtigkeit gekommen, sind alle Optanten Nazi. Nicht? Das war so das gängige Vorurteil, das bei vielen bestanden hat, in der sozialistischen Partei, insbesondere in Ostösterreich, natürlich nicht in Tirol. Und so war das natürlich auch nicht, nicht? Weil man muss sich mal vorstellen, jetzt wäre ich vor diese Entscheidung gestellt und ich weiß eigentlich nicht, was blüht mir, wenn ich da bleibe. Dann muss ich also eigentlich meinen kulturellen Hintergrund aufgeben. Nicht? Niemand hat ja gewusst, wie weit der Mussolini da geht, ob er noch weiter geht, als er schon vorher gegangen ist. Und man hat jetzt gewusst, da ist keine Unterstützung mehr von Deutschland und keine Unterstützung von Hitler. Ne? Also was macht man? Und dann diese tragische Kriegsverletzung da von ihm als deutschen Soldaten, nicht wahr? Und dann zu Hause kommen und nur immer die Denkmäler und die Ideen vor sich sehen, die einem eigentlich vertrieben haben. Und da die Kurven zu kratzen, das ist schon sehr schwer. Ne? Aber ich glaube, also sein Verdienst ist ja, dass er die zurück nach Österreich Bewegung abgestoppt hat und auf die Autonomieschiene gebracht hat. Ne? Das ist trotz aller Problematiken, die er vielleicht sonst gehabt hat, doch ein bleibender Verdienst von Maniago. Ne?
Sicher. Sie haben von diesem ersten Treffen mit Maniago erzählt, also da damals mit Wallnöfer und Maniago in Innsbruck im Landhaus. Mich wird dieses erste Treffen von Maniago, das würde mich mehr interessieren, ob Sie mir da mehr erzählen können. Wie Sie ihn erlebt haben.
Ich habe Aufzeichnungen, keine davon. Und da wir ja eigentlich also über Sachthemen gesprochen haben, nicht? Also er hat schon gewusst, dass er geglaubt hat mit der Bücherei und seiner Zeit, nicht? Das war ihm schon alles gewärtig. Also es war eigentlich nicht das intensive Gespräch über politische Hintergründe, sondern eher jetzt ist die Situation so und eigentlich haben wir diese Zeit der Auseinandersetzungen ohnehin hinter uns. Ne? Und so, bitte machen Sie uns da kein Kreidel drin. Ne? So, das war die Richtung. Aber was da jetzt alles zur Sprache gekommen ist, das kann ich ehrlich nicht mehr rekonstruieren. Und ich habe darüber keine Aufzeichnungen. Ich kann unter Umständen den Termin feststellen, weil ich da meine Terminkalender aus den 18 Jahren aufgehoben habe.
Ja. Nein, was mich eher interessieren würde, ist, Sie haben ihn da ja das erste Mal kennengelernt, den Mann Jakob. Wie können Sie sich daran erinnern, wie Sie ihn wahrgenommen haben? Also welchen Eindruck er auf Sie gemacht hat oder vermittelt hat oder sowas?
Ein Asket. Schon gezeichnet von Beginn der Schütteldämmung. Mhm. Ein Überwinder der schweren Kriegsverletzung, hohes Maß an Selbstdisziplin offenbar und die Argumentation, und das ist dann noch stärker später bei dieser Begegnung in Brixen herausgekommen. Er ist eigentlich nicht von irgendeinem völkisch-ideologischen oder sonst wie Standpunkt ausgegangen, sondern er ist von einem Beispiel ausgegangen und hat es dann zerlegt. Ne? Mhm. Und es haben ja Menschen ganz verschiedene Arten, Dinge darzustellen und er war also einer, der ein Faktum hergenommen hat und dann darüber erzählt hat, wieso es ein Faktum ist. Ne? So. Zumindest für ihn ein Faktum. Ne? War sehr, sehr überzeugend in seiner Art. Aber im Gegensatz zum Aussehen, da hat er eher den Eindruck eines Fanatikers gemacht, das war eigentlich nein. Also zumindest in der Spätzeit, in der ich ihn kennengelernt habe. Ne? Wie er früher war, das kann man nicht sagen, jeder Mensch hat gewisse Dinge von Haus aus mit und behält sie auch, aber andere Dinge kommen dazu und sind sozusagen ein Produkt des Lebenslaufs. Ne?
Ich mache dann noch einen kleinen Schritt wieder zurück. Das war ja in der Zeit der ÖVP-Regierung, wie das Paket in Südtirol angenommen wurde.
Ja.
Und es wurde ja auch in Österreich im Nationalrat darüber
angenommen. Ja.
Und die SPÖ hat damals ja dagegen gestimmt.
Ja.
Können Sie sich an das erinnern, an diese Abstimmung beziehungsweise die Diskussionen, die innerhalb der Partei dem vorangegangen sind?
Ich glaube, also in den Teilen der Partei, in denen ich damals zu Hause war, das ist im Wesentlichen die Wiener Organisation und der Parlamentsclub gewesen. Mhm. Und dort war das eigentlich keine große Frage, weil man auf das Urteil des Kreisky und auf die Reaktion der Tiroler Partei, allerdings sicherlich in kleinerem Ausmaß, Rücksicht genommen hat. Also es ergab sich daraus nicht irgendeine kontroversielle Debatte und dass die Freiheitlichen dagegen stimmen, war klar, weil die sich ja verbunden gefühlt haben mit den Kräften in Südtirol, für die das also eine Appeasement-Politik war. Ne? Das war ja abzusehen. Die Freiheitlichen haben ja auch gegen die Neutralität gestimmt. Ne?
Ja, ja, die haben gegen vieles gestimmt.
Ja, ja. Was übrigens der Peter später bereut hat, ne? Aber da war es schon zu spät.
Aber es gibt ja diese, weil Sie jetzt zum Maniago gesagt haben, Sie hatten den Eindruck bei diesem Treffen mit dem Wallnöfer und mit Maniago, dass die ein schlechtes Gewissen gehabt haben, weil sie quasi Kreisky mit seiner Südtirol-Politik nicht realisieren lassen wollten und ihn quasi torpediert haben. Jetzt gibt es ja auch diese Überlegungen, dass die SPÖ gegen das Paket gestimmt hat im Parlament, weil im Kreisky mit seinen Vorstellungen zu Südtirol nicht durchgekommen ja. ist und quasi es der ÖVP nicht gönnen wollte, dass sie jetzt irgendwie diesen Erfolg jetzt unter Anführungszeichen hatte.
Ja, aber ich glaube, also der damalige VDU-Nachfolger, ne? Ja. Bis 1956 hat der Verein VDU ja. geheißen ja. oder ursprünglich sogar WDU.
Genau.
Ne?
Ja.
Die Leute, die damals tonangebend waren, für die war einzig und allein das Völkische, nicht einmal so sehr das Österreichische oder Großösterreichische, das war ja schon wieder ein bisschen zu reaktionär. Ne? Das Völkische war für sie wichtig. Grüezi wohl. Wer war das? Das war ein Wiener Apotheker, der Emil van Dongel. Mhm. Ein Berufskollege eines Schulkollegen von mir, des Rüdiger Rentmeister, dessen Vater in der NS-Zeit Wohnungsstadtrat von Wien war und vor 1936 den Anschlag auf den jüdischen Juwelier Futterwert in der Meidlinger Hauptstraße organisiert, aber nicht durchgeführt hat. Selber, der dann mit der Familie nach Berlin geflüchtet ist und zum Lohn Mitglied des Deutschen Reichstags wurde, sodass mein Banknachbar Rentmeister Rüdiger 2 Jahre in Berlin in die Schule gegangen ist und daher, obwohl er 2 Jahre älter war, dann nach 45 in derselben Klasse war, weil ihm die 2 Jahre nicht anerkannt worden sind. Ne?
Okay.
Also, aber in der Apothekerschaft, Apothekerdrogerien, das war also ein Stronghold der deutschen Nationalen und dann Nationalsozialisten, zumindest in Wien. Anders kann ich es nicht sagen. In meiner näheren Wohnumgebung, im sogenannten Neumargareten, das ist beim Gotzdorfer Gürtel, gleich stadtauswärts, dieser Streifen, den hat übrigens der Lueger aus wahltaktischen Gründen zu Meidling geschlagen, es steht noch in der Konskriptionsnummer in den Häusern Margareten drinnen. Das nur so am Rande, nicht? Also solche Turnübungen hat es schon früh gegeben, sich da was zurechtzubiegen. Aber wir haben dort sozusagen der Drogist am Platz, war der Dr. Neubauer, aber der Einzige, der in der Garage nebenan einen Pulk stehen gehabt hat, und der war Deutschnationaler. Ne? Das hat man aber schon vor nach der 30er Jahre gewusst. Man hatte damals in Wien zumindest genau gewusst, wer ist politisch. Das war vollkommen durchstrukturiert. Ne?
Aha.
Ja, und was war der Ausgangspunkt jetzt? Die Leute in der FPÖ-Fraktion, wie ich sie zwischen 66 und 70 in erster Linie erlebt habe. Ne? Dann war der Otto Skrinzi, ein Kanaltaler, ne? Brauche ihn nicht näher zu beschreiben, ne? Der hat also da natürlich auch fest in die Kerbe gehaut. Der Einzige, der so nicht total angekränkelt davon war der Zeilinger, der dann später einer der ersten Volksanwälte wurde, und seine Sekretärin war die spätere LIV-Gründerin.
Die Heide Schmidt.
Die Heide Schmidt, ja. die ist mir schon damals, als sie noch der Sekretärin war, ob ihrer stahlharten blauen Augen aufgefallen. Ja, also das waren so Leute, die Fraktion war damals sehr klein, ne? Die haben dort die Politik gemacht und bestimmt. Ne? Für die war das, wäre das also ein Landesverrat an ihrer Idee gewesen. Ne?
Jetzt hat der Kreisky in Südtirol die Autonomiebestrebungen befürwortet und gefördert, und es ist ja auch ihm zu verdanken, dass es überhaupt die Autonomie gibt. Gleichzeitig ist sowas in Österreich, jetzt, weil Sie vorher die Kärnten Slowenen angesprochen haben, ja, ja nie passiert. Ganz, ganz schwer, da irgendwas umzusetzen. Es gibt aber schon Aussagen von Kreisky, oder dass Kreisky ja gesagt haben soll, das, was wir den Südtirolern geben, werden wir nie bereit, unseren eigenen Minderheiten zu geben. Können Sie sich erinnern, dass es da irgendwie Diskussionen gegeben hat, irgendwie über Minderheitenrechte gegenüber den Kärntner Slowenern oder den burgenländischen Kroaten in den 60er, 70er
Jahren? Ja, er hat sicherlich die, nach seinem Saragat-Arrangement hat in der innerpolitischen Diskussion, kann ich mich erinnern, häufig darauf hingewiesen, dass man von den Italienern nicht mehr verlangen soll, als man selber für seine Minderheiten zu geben bereit ist. Und das ist natürlich so wie alles bis vor kurzer Zeit in Kärnten absolut abgelehnt worden. Ne?
Hat es da während Ihrer Zeit als Innenminister auch Versuche gegeben, wo Sie einfach gegen die Kärntner SPÖ oder die Kärntner Politiker nicht durchgekommen sind oder sich nicht durchsetzen konnten?
Ja, ich habe den Laden vom Rösch übernommen im Jahre 1975, also drei Jahre nach dem Ortstafelsturm. Mhm. Da ich von 1964 an jedes Jahr im Sommer mindestens zwei, meistens drei und seit der Pension bin vier Wochen am Wörthersee bin, habe ich ja alles aus unmittelbarer Nähe miterlebt und natürlich auch eine Menge Bekannte und Freunde innerhalb und außerhalb der Kärntner SPÖ. Und ich habe als, wie ich Innenminister wurde, ein Problem gehabt, weil ich war mit der Familie, also ich hatte zwei Kinder und war also zu viert und haben da zwei kleine Zimmer gehabt, eins für die Kinder und eins für uns. Aber es hat ja damals kein Handy gegeben, ja, und so weiter. Also ich musste ja jederzeit erreichbar sein. Ne? Mhm. Jetzt hat man auf die Kästen in dem Gastzimmer dort, also in dem Schlafzimmer dort draufgestellt, also ein Apparat, ne, mit einer Antenne raus, und das ist dann über den Gendarmerieposten Reifnitz ist die Verbindung super hergestellt worden. Ne? Und in dem ersten, ich bin glaube ich im Mai bin ich Innenminister geworden.
Juni.
Also knapp nachher war ich unten. Und da war ein Sprengstoffanschlag auf ein Denkmal in St. Kanzian. Und so habe ich alle Journalisten etwa und gekommen und haben gesagt, also, was ich mache und wieso ich nicht dort bin und so weiter. Ne? Und ich habe daraufhin halt gesagt, dass ich werde als alter Kärntenurlauber nicht jeden Knall in Kärnten nachlaufen. Außerdem gibt es da ja, Leute von der Polizei, die haben gelernt, Spuren sichern und so weiter und so fort. Und es ist ja nichts Hass darauf, dass sie da Dilettant einmischt. Ja, Sie als Innenminister, sage ich, gar nichts. Gar nichts. Ich werde weiter meinen Urlaub verbringen, werde denen, die diese Attentate machen, nicht die Freude einer politischen Hysterie machen. Nicht wahr? Und das dann in der kleinen Zeitung groß gestanden. Lanz, laufe nicht jeden Knall in Kärnten nach oder so. Irgendwie. Ne? Und ich habe aber eines gemacht. Ich war kurz vorher bei einem Wahlkampf für die Wiener Partei, ich war damals stellvertretender Landesparteivorsitzender in Hamburg. Und auf einer Kundgebung am Marktplatz in Altona hat sich dann irgendwer gemeldet und hat dann den SPD-Kandidaten Anfragen gestellt mit deutlich Kärntner Akzent. Ne? Und die kamen aus einem Auto heraus, das also für Sanitätszwecke dort war, nicht so wie bei uns, der Arbeiter-Samariter-Bund, weiß ich, vielleicht hat es ja jetzt genauso geheißen, ich weiß nicht mehr so genau. Es war einfach so ein Medizinalwagen, nicht wahr? Mhm. Und wie die Kundgebung vorbei war, bin ich zu denen gegangen und habe gesagt, wie sie da herkommen. Weil es hat sich dann herausgestellt, der Fahrer hat einen steirischen Akzent gehabt. Er hat sich herausgestellt, der Fahrer ist der Sohn eines bekannten Grazer Nazi gewesen, der sich also ideologisch von seiner Familie getrennt hat. Mhm. Der andere war der jüngere Sohn des Bürgermeisters von Zell-Pfarre, des Hermann Welig. Mhm. Und da hat man also ein Katerl gegeben. Und dann, wie kurze Zeit darauf, Innenminister. Dann habe ich gedacht, ich muss ja irgendeinen politischen Kontakt zu den Slowenen herstellen, zu den Kärntner Slowenen. Mhm. Wie mache ich das? Naja, also, der Welig ist Bürgermeister, ich habe da seinen Sohn kennengelernt, ich werde mich an den Welig wenden. So, drei Tage, ich mache den Termin aus und drei Tage vorher stirbt der Welig. Also zu wem jetzt gehen? Mhm. Na, ist mir eingefallen, da gibt es ja noch einen, das ist der Ogris Hansi aus Ludmannsdorf Bildschofs. Mhm. Gastwirt dort, ne? Und hat jetzt 13 Zimmer und so. Mhm. Mhm. Und also bin ich zum Ogris Hansi gegangen. Der nicht recht gewusst hat, da kommt jetzt plötzlich der neue Innenminister in die Gaststube. Er hat mich vom Parteikongressen her, vielleicht vom Sägen oder vom Fernsehen gekannt, aber sonst haben wir vorher keine Verbindung gehabt. Ne? Aber ich bin dort hocken geblieben bis 11:30, dann hat auch er als Wirt nichts mehr zu tun gehabt und musste sich dem Gespräch stellen. Da sieht man nur, wie misstrauisch die Leute damals waren. Ne? Denn der Ogris Hansi war sogar unter Wagner Poldi eine Zeit lang Landtagsabgeordneter. Ne? Nur bei der nächsten Landtagswahl hat es dann irgendwelche Aufstöße von Bezirksparteien gegeben, wieso der Slowener da und so. Und der Wagner hat sich dann nicht mehr traut, ihn wieder aufzustellen. Seine Tochter ist übrigens als Bundesrätin, die Frau Blatnik. Und beim Ogris Hansi habe ich dann gesagt, schau, ich will da eine politische Lösung her und die Leute müssen das Gefühl haben, dass sowas wie im 72er nicht mehr passiert. Mhm. Und wie machen wir das? Und da war schon diese gemilderte Ausgabe der Ortstafeln beschlossen, das galt die jetzt zu kontrollieren. Und da habe ich mir auf dem Werthersee ins Elektroboot den Wisjak, so Transvestiten, Völkische, sind immer sehr gefährlich. Das war also der Gendarmerie Personalvertreter.
Aha, okay.
Den habe ich sozusagen nicht aus dem Boot aussteigen lassen, bis er mir nicht volle Loyalität für künftige gewaltlose Einsätze der Gendarmerie zugesagt hat, weil vorher immer bei irgendwelchen Demonstrationen immer irgendwelche Verletzte waren. Und so. Das kann man nicht brauchen. Ne? Dann habe ich ebenfalls ins Elektroboot den Bachler geholt, der war damals der Landessicherheitsdirektor. Eine Flaschen, aber kann man nichts machen. Ne? Die Kärntner Partei hat ihn dorthin gehievt gehabt. Die waren ja damals am Zug. Und dann habe ich über den Ogris nicht, den Leuten sagen lassen, weil im Rosental wollten verschiedene Gemeinden auch Ortsdorfen haben, die damals keine bekommen hatten. Ne? Das war also St. Jakob, Ferlach, nein, nicht Ferlach, Staustufen von der Trauer ist auch dort. Also wurscht. Also jedenfalls einige St. Margareten und die haben gesagt, sie werden also Demonstrationen machen und Ortsdorfen aufstehen. Das habe ich über diesen Kanal, Zentralverband der Kärntner Slowenen, erfahren. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Ich habe eine Hundertschaft Gendarmerie dorthin geschickt, aber ohne Helm, ohne Knüppel, und nur in normaler Uniform, so wie man es zur Verkehrsregelung hat. Und einen Kilometer weit davon weg, ein Wagen mit Gerät, falls irgendwas passiert. Und dadurch, dass ich so viel genommen habe, hat es einerseits die Demonstranten beeindruckt, aber es hat sie auch beeindruckt, dass die nicht gegen sie vorgegangen sind, sondern still gewartet haben. Und wie sie dann weg waren, haben sie die Ortsdorfer, die die hingestellt haben, wieder ausgerupft. Weil es war ja damals nicht gesetzlich, nicht wahr? Aber es ist diese menschliche Konfrontation ist also weggefallen. Ne? Ja, und plötzlich hat es keine Massensprengungen mehr gegeben. Ne?
Ja.
Und bei der Ortstafel in Ludmannsdorf-Bildschoss ist ja auch nicht aufgestellt worden, schon damals. Ne? Und da ist in unregelmäßigen Abständen, das habe ich genau mit dem Ogris ausgemacht, scheint aber die Käfer, VW-Käfer vorbeigefahren, nicht wahr? Und, aber nicht regelmäßig, so dass man nie sicher sein konnte. Ne? Und das ist also, der Ortsdorf ist nichts passiert, auch den anderen ist nichts passiert, was ich sage, Michel bei Bleiberg, ne, das Schmiehel, Nordblibergum und so weiter. Und das hat also ganz, das hat hingehauen. Und es hat dann noch einen Bombenanschlag gegeben in einem Museum in Völkermarkt, aber das war von slowenischen Ruhestörern unten in Slowenien.
Aha,
da hat es irgendeinen Machtkampf schon gegeben innerhalb des slowenischen Sicherheitsdienstes, damals ja noch als Teil der Republik Jugoslawiens. Ne? Und, aber ansonsten ist nie mehr was passiert. Man hat auch nie die Leute gefunden. Und, aber ich bin überzeugt, dass also Kärntner Slowenen die Masten gesprengt haben. Ne? Aber außer die Kosten für die Wiedererrichtung der Masten ist nichts passiert. Und die haben also das Gefühl, dann habe ich noch was gemacht. Ne? Es gibt in der Nähe von Selesne Kaplje, Eisenkappel, den Berschmannhof. Das war also eine slowenische Bauernfamilie und weil dort die SS in der Nähe in einen Hinterhalt von den Partisanen gelockt worden ist, ist dann die SS auf den Berschmannhof und hat dort die ganze Familie umgebracht. Mit Großvater, Großmutter, Kinder, alle, die da waren. Und das ist heute so ein kleines Museum, das aber nicht ständig offen ist. Da muss man sich bei der Polstolnica-Kasse in Eisenkappel den Schlüssel holen. Okay. Da bin ich ja ostentativ mit meiner Frau dorthin gefahren, mit dem Schlüssel geholt. Haben wir den Berschmann, die Ausstellung im Berschmannhof angeschaut und die Bilder, die es also davon gibt, von diesem Massaker. Mhm. Dann habe ich den Schlüssel abgegeben. Mhm. Bin zurückgekommen nach Dellach, wo ich bei der Gastwirtsfamilie Lex gewohnt habe. Und die Lex sind eine slowenische Fischerfamilie, die über 400 Jahre Fischereirecht am Wörthersee gehabt hat. War mit alten Lex auch oft in der Früh fischen. Mhm. Und die haben schon gewusst, dass ich dort war.
Wirklich?
Die haben das schon gewusst. Der alte Lex hat das gewusst. Mhm. Ja? Wie war es denn im Berschmannhof? Ja? Aber der junge Lex, da ist ein Auto gekommen im 72er Jahr und hat gesagt, fahr mit, wir werden Arzt auf ihn ausrupfen. Und der hat sich nicht traut, was dagegen zu sagen. Und so war ein Slowene dabei, beim Ortstafel ausrufen.
Ne? Hat er Ihnen
so,
nicht erzählt?
So spitze ich das ab. Ne? Ja, also mit Minderheiten habe ich mich sehr viel befasst, auch mit der tschechischen.
Ja, stimmt.
Die vollkommen, das tschechische Minderheit ist vollkommen aufgesagt worden. Die einen Tschechen waren besonders gute Nazi. Ne? Da gibt es ja die berühmte Geschichte, wie die Nazi im Jahre 32 in den Wiener Landtag eingezogen sind, waren sie geführt, also in SA-Uniform, und waren geführt von einem Herrn Suchanek, der sich aber untaufen hat lassen, auf Suchen wird. Und ein tschechischer sozialdemokratischer Abgeordneter, der es auch noch eine Zeit lang nach 45 war, der hat nachweisbar laut Protokoll der Gemeinderatsprotokolle beim Einzug hinausgerufen, Mautstapanes Suchanek. Ne? So, aber wir haben auch vis-à-vis an meinem Wohnort, ne, das Ehepaar Buresch mit der Tochter Franzi gewohnt, ne? Und die haben also das größte Hakenkreuz und Sieg Heil aufgehängt gehabt und was, ich was alles. Und sie war Sinnleiterin bei der NS-Frauenschaft und so. Also da gab es die Assimilanten, dann gab es welche, die entweder schon während des Krieges oder dann nach dem Krieg, weil sie ja in der Tschechoslowakei viel besser war, zurückgegangen sind. Aber in meiner Kindheit, vis-à-vis der Schuster, der Schneider, das waren alles Tschechen, ne? Und jetzt ist ja noch so eine Forschungsstelle für Minderheiten neben dem Bezirkssekretariat der SPÖ Margareten in der Kohlgasse. Aber da ist so klein geworden, dass sie die ganzen Räume nicht mehr gebraucht hat und auch nicht mehr bezahlen kann. Und da haben wir eine gute Gelegenheit gehabt, das unterzubringen. Mhm. Und das macht eine gewisse Magistra Wonisch, deren Vater mit mir in den 60er Jahren Handball gespielt hat. Und die also sozusagen aus der tschechischen Volksgruppe kommen und die das also bewusst betreibt dort und auch ganz gutes Material hat. Demnächst haben sie übrigens ohnehin eine Veranstaltung, ich glaube Anfang Mai, 6. Mai da waren. Und da gibt es ja auch in Margareten am Margaretenplatz, ne? Das ist leider demontiert worden, aber das war das Wiedenske Narodnitum, also das Wiener Volkshaus, ne? Und gleichzeitig das Sekretariat von der Československé sozialistické strana o Rakousku. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Und wie diese Jugendfunktionär war, ne, sind wir noch zu den tschechischen Sozialisten gegangen, die haben unten so ein Wirtshaus-Extrazimmer gehabt und wir haben da unten eine Gruppe gegründet und haben kein Lokal dort gehabt, weil dort keine Gemeindebauten waren oder sonst irgendwie erschwingliche Lokale und da haben wir also dort die Heime und die veranstaltet. Also mit Minderheiten habe ich einiges zu tun gehabt im Laufe meines Lebens und zwar aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Ne? Und jetzt wieder, ich bin also noch Rechnungsprüfer beim österreichischen Handball-Cup-Sieger Feuerwehrswart Margareten. Und wir haben ungefähr 200 Jugendliche von 9 bis 19 Jahren, die also da Handball spielen und davon haben ungefähr 60% enden auf Itch. Ne? Das sind also Serben, Kroaten, Bosniaken, ein, zwei Burgenländer sind auch darunter burgenländische Krawatten. Ne?
Hat es damit zu tun, dass Handball in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien einfach viel größere Tradition hat und viel wichtiger ist als in Österreich? Weil irgendwie ja, Handball. Also wenn man sich jetzt.
Die sind im Verhältnis zur Bevölkerungsanzahl und zur Größe oder Kleinheit des Landes da wesentlich aktiver
ja, Serbien war
als wir.
Weltmeister vor kurzem. Oder?
Und es hat schon auch einen physischen Grund.
Ja.
Ne? Wir stellen mit diesen Mannschaften, mit den vielen Itch, es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Alterskategorien.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und in 5 davon stellen wir einen Staatsmeister und in die anderen sind wir zumindest Wiener Meister.
Mhm.
Warum? Die werden früher reif. Der ist athletisch ein Mann mit 17, 18 Jahren.
Okay.
Und sie kommen da erst viel später. Dann dauert es viel länger. Wir haben sehr talentierte Spieler mit eindeutig deutschsprachigen Hintergrund zumindest. Aber die brauchen meistens bis 4, 25 Jahre, bis voll da sind.
Okay.
Andere packen das mit 18, 19. Und das ist auch das Geheimnis bei den Jugoslawen, ne? Die stehen in der deutschen Handball-Bundesliga, die besten Spieler, und die sind alle, kommen alle hin mit 18, 19, 20 Jahren höchstens, ne? Und entwickeln sich dann auch noch weiter, aber die sind da schon so körperlich ausgereift, dass sie im Spitzenhandball spielen können. Und das ist sicherlich in den anderen Sportarten auch, ne?
Aber eben, ich habe mal gedacht, irgendwie eben Serbien, Kroatien, die immer wieder Weltmeister werden im Handball. Also da ist das auch eine Nationalsport auch.
Wie sie noch Jugoslawien waren, haben sie sich zum Teil gegenseitig blockiert. Die Serben waren dominant in der Aufstellung, zum Beispiel der Handballnationalmannschaft. Ne? Und die Kroaten haben immer gesagt, wir hätten ja bessere Spieler, aber von uns dürfen nur 3 mitspielen. Ne? Und beim Bosniaken haben sie überhaupt nur angenommen, oder an Slowenen. Ne? Und jetzt ist so, dass bei Europameisterschaften spielt Slowenien, Kroatien, Serbien, manchmal sogar Mazedonien mit oder Montenegro, die überhaupt nur 800.000 Einwohner haben. Die haben eine Potzen Nationalmannschaft. Ne? Die sind also sicherlich zumindest am gleichen Niveau als die österreichische Nationalmannschaft. Ne? Und die haben halb so viele Einwohner als Wien. Ne?
Ja.
Nicht einmal. Ne?
Das ist schon aber sehr faszinierend.
Und dann muss man sich anschauen, was das also für Lackeln sind. Sie werden allerdings auch früher kaputt.
Mhm. Ja. Mhm.
Also die Nutzungsdauer ist ungefähr die gleiche, nicht? Aber sie kommen da später, früher dran. Ne?
Das ist interessant, ja. Jetzt kann ich mich erinnern, dass wir bei der Generalversammlung letzthin ja. haben Sie erzählt, dass, wie Sie Verkehrsminister waren,
ja.
dass Sie den Eindruck hatten, Südtirol spielt eigentlich keine Rolle mehr. Sondern eben, da haben ja. Sie dann irgendwie mit Italien über Transit und so weiter ja. verhandelt. Irgendwie. Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht das jetzt auf der Umwand vielleicht auch nochmal erzählen können, wie Ihr Eindruck war, wie die Verhandlungen, also worüber Sie mit Italien verhandelt haben und weshalb da irgendwie Südtirol, also zumindest politisch, keine Rolle mehr gespielt hat.
Ja, es war so, der leider eben verstorbene damalige Generalsekretär des Außenamtes, der Gerald Hinteregger, wurde also von mir gefragt, was offene Probleme gibt. Und es hat sich herausgestellt, dass die Probleme, die mir als Verkehrsminister im Jahre 1973 vom Präsidenten der Handelskammer Triest, Romano Caldassi, einem Rechtsanwalt, präsentiert wurden, noch immer nicht entsprechend erledigt worden sind. Neue Probleme wie Pipeline, Peage und so weiter vom neuen Ölhafen Triest nach Österreich und über Österreich nach Deutschland. Das war also alles auf sehr dünnen Füßen. Und gleichzeitig war aber eine zunehmende Verärgerung in Triest und in Friuli-Venetien über die Vernachlässigung durch Rom merkbar. Und er meinte, das wäre eine günstige Zeit, denn die Demo Christiani da oben, vor allem der damalige Staatssekretär Forlani, haben also um ihr Mandat gezittert. Ne? Und das war die Zeit, wo in Triest plötzlich kein Christdemokrat mehr Bürgermeister geworden ist, sondern einer von der Autonomiepartei. Ja, ne? Das sind die Leute gewesen, die den Kaiser Franz Josef in die Aufsicht gestellt haben und so.
Ja.
Und da haben wir uns also darauf geeinigt, wir gehen so vor, neuer Anlauf mit Italien auf dem wirtschaftlichen Gebiet und vollkommen getrennt von der Frage Vollzug des Pakets.
Ne?
Ja. Wir lassen uns nicht, wir blockieren uns nicht selber mit etwas, was mit dem eigentlich gar nichts zu tun hat. Ne? Und es kommt aber sicherlich eine Atmosphäre zustande, die positive Rückwirkungen auch auf Südtirol hat, aber das kann man halt nicht an die große Glocke hängen, weil sonst wird es ja torpediert von denen, die daran kein Interesse haben. Ne? Und dann muss man halt den Schnabel halten. Ne? Und so tun, als ob's das, obwohl das eher Selbstläufer ist, und da wollen wir also jetzt einen neuen Läufer bauen und zum Selbstläufer machen. Und das ist weitgehend innerhalb eines Jahres gelungen. Wir haben noch einen Vorteil gehabt. Der damalige Botschafter in Rom, den habe eigentlich ich zum Botschafter gemacht. Ne? Die lieben Genossen haben gemeint, das müsste so unbedingt wer von uns sein. Da habe ich gesagt, also, ich sehe das nicht ein, wann da der Fröhlichstahl da ist, der mit den Leuten von der Farnesina, also vom italienischen Außenamt, in die Vatikanschule während der Mussolini-Zeit gegangen ist, als Flüchtling mit seiner Familie vor Hitler. Na, so wie ihm, das ist doch ein Ass, den setzen wir dorthin. Da hat man das natürlich auch zeitlebens gedankt. Ist übrigens ja mit einer Habsburgerin verheiratet. Diese Achse Hinteregger, Fröhlichstahl, hat das also herrlich präpariert. Der hat ausrecherchiert im politischen Apparat. Der Hinteregger hat mit der Regionalverwaltung und Regierung geredet und geschaut, dass er da Sukkus bekommt, nicht, für den Bahnausbau, Kanaldauer und so weiter und so fort. Nicht. Unsere Firmen sind ja damals von einem italienischen Bahnhof zum anderen gerannt, ihre Waggons suchen, damit sie also vielleicht doch die Waggons noch rechtzeitig in den Hafen Triest zur Verfrachtung auf Übersee haben bringen können. Nicht. So, das war abenteuerlich. Nicht. Und das haben die haben aber da fest mitgekauft und Druck gemacht auf Rom. Und also nach einem Jahr ist die Sache gestanden. Und also in der kurzen Zeit, in der ich Außenminister war, konnte ich das sogar vollenden. Und das ist dann wirklich also zügig, der Bahnausbau, der Autobahnausbau, das ist alles zügig vor sich gegangen.
Ja, stimmt, da haben Sie ja auch erzählt, dass dann auch dieses Abkommen war oder diese Vereinbarungen, dass Österreich bis Arnoldstein die Autobahn baut und die Italiener von unten rauf und damit einfach auch die Verkehrsanbindungen sind.
Na, das war eine sehr befriedigende Zeit. Der große Meister war natürlich damals der Andreotti. Den habe ich kennengelernt, eineinhalb Monate, nachdem ich Minister geworden bin, war Madrid der Nachfolgekonferenz der KSCD. Ne? Und das war gerade die Zeit, glaube ich, wo das koreanische Flugzeug da von den Russen abgeschossen worden ist. Und das hat also alles überschattet und so weiter und so fort. Aber das hat keinen Bezug auf Triest, Friaul, Jülich, Venetien, Kärnten und Ziel gehabt. Und der Andreotti war auch dort und mit dem habe ich auch die Sache angeleiert, ne, damit das also von allen Seiten her betreut wird. Und der hat mich dann auch im Herbst, glaube ich, 83 war ich dann unten in Venedig. Und habe bei der Gelegenheit die Venediger Harris-Bar kennengelernt. Und auf die hat der Andreotti Wert gelegt, hat er irgendeinen speziellen Whisky gehabt. Und habe heute noch ein schönes Marino-Glas mitgenommen, damals von zu Hause. Ja, also das ist ganz gut.
Und haben Sie da bei den Verhandlungen irgendwie das Gefühl gehabt, es braucht jetzt vertrauensbildende Maßnahmen irgendwie, weil es doch schwierig ist aufgrund von Südtirol, dass man neutral miteinander umgehen kann?
So das Beispiel hat gezeigt, dass man kann.
Ja.
Bevor man es beginnt, weiß man natürlich nie genau, ob es außer auch dorthin geht, wo man es haben will, weil man ja auch vom Partner abhängig ist, aber unter Umständen auch selber Fehler macht, weil man Verschiedenes nicht richtig einschätzt. Daher habe ich also nicht, bin nicht in die Öffentlichkeit gegangen und habe gesagt, und jetzt muss der Weg nach Triest freigekämpft werden, nicht wahr? Sondern die haben halt überlegt, wer kann da behilflich sein, wer weiß was darüber, und so ist das also, so hat das funktioniert.
Aber wie war das dann in der Zusammenarbeit mit den, oder in den Vereinbarungen jetzt mit den italienischen Politikern und italienischen Beamten? Hat es dort Vorbehalte gegeben gegen eine Zusammenarbeit oder?
Nein, hat es eigentlich nicht gegeben, weil sonst hätte mich sicherlich der Hinteregger darüber informiert, und der hat das Ganze in einem Jahr. Die Vereinbarung ist nach einem Jahr getroffen worden. Es waren ja ganz verschiedene Felder, wo man ja auch mit den Betroffenen in Italien, in Österreich, zum Teil auch in Deutschland, weil ja das Öl da bis Ingolstadt, glaube ich, gegangen ist. Mit dem muss man alle reden. Ne?
Ja.
Und das ist aber laut vonstatten gegangen. Ich selber habe gar nichts verhandelt. Ich habe nur festgelegt, welche Felder, ne? Über Vorschlag meiner Leute, was machbar ist. Am Anfang gar nicht das anfangen, was das Schwierigste ist. Ne? Man muss mit dem Leichtesten anfangen. Ne? Und dann Schritt für Schritt gehen. Und das waren, glaube ich, 6 Punkte. Und die 6 Punkte sind gestanden nach einem Jahr und sind dann abgearbeitet worden. Die habe eigentlich nie dann gehört, dass es substanzielle, es hat immer Probleme mit der Finanzierung von Rom gegeben, wann die Überweisungen kriegen und ob einer was weggezwickt wird und so. Also gut, aber damit muss man leben. Das kann man in Verhandlungen nicht beeinflussen. Ne? Aber es war der Wille da und es ist auch das Werk im Wesentlichen geschehen. Wobei natürlich auch zugute kam in der Frage Dresd, haben sie natürlich schon Angst gehabt. Die Slowenen, damals noch Jugoslawien, haben ausgebaut den Haufen Kapodistria Copper. Ja. Ne? Und zwar, ich glaube, bis 60.000 Tonnen, Bruttoregistertonnen, erreicht die Tiefe im Haufenbecken. Also die normale Levante-Schifffahrt hat da auch mit den größeren Schiffen rein können. Dann haben die im RGW ausgebaut, von Ungarn quer durch Slowenien nach Koper, elektrifiziert, zweigleisig die Bahn, und Koper ist der ungarische Hafen geworden. Ne? Ne? Die Ungarn hätten ja streng genommen auch irgendwas über die Donau und Schwarzmeer machen können. Ne? Aber das war so, lag irgendwie auf der Hand offenbar. Und die haben ja da eine gewisse Absprache gehabt. Jugoslawien hat zwar nicht dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe angehört, aber sie haben natürlich eng kooperiert. Mhm. Die jugoslawische Schuhindustrie hat bis nach Moskau geliefert. Wenn ich in Moskau war, habe ich jugoslawische Schuhe in der Auslage gesehen. Nicht? Und das ist sehr, sehr gut ausgebaut worden. Das war natürlich neben der Autonomiebewegung auch noch ein wirtschaftlicher Druck da. Ne? Und dann hat sicherlich der Wirtschaftskammerchef da, der Kai Dassi, der hat ordentlich umgeredet. Ne? Das war so eine Legende. Der hat einer der Aktiven, die für Dresd zu Italien waren, ne? Nach dem während und nach dem Weltkrieg. Und hat das in Gesprächen mit mir 3-mal als Jugendsünde verflucht. Ne? Das würde er heute nie mehr machen, wenn er gewusst hätte, was er sich da in Dresd einhandelt. Ne?
Der kommt auch in den Tagebüchern von Stadelbacher. Es fiel über Karl Dassi.
Also, ja, der war immer da auch bei der Wiener Messe, war hier oben. Ne? Aber wie gesagt, den habe ich schon kennengelernt, nur als Verkehrsminister. Ne? Also irgendwie war ich schon ein bisschen sozusagen vorinformiert oder vorgeprägt aus der Verkehrsministerzeit. Ne? Ja, ja. Und da profitiert man natürlich dann davon und im politischen Bereich durch die Innenministerzeit, wo man natürlich auch schauen hat müssen, dass mit Jugoslawien alles klappt und dass da an der Grenze nichts oder nicht zu viel passiert. Ne?
Das war ja keine einfache Zeit, wie Sie Innenminister waren. Ne?
Aber die waren immer relativ weitgehend bereit, da mitzutun, weil sie ein wirtschaftliches Interesse gehabt haben an der Adria-Bevölkerung durch Touristen. Ne?
Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage, wenn Sie noch Zeit und Kraft haben. Sie haben erzählt, Sie haben den Edmund Jenny kennengelernt. Beziehungsweise eben, es hat diese Unterstützung der SFB durch die Sozialistische Partei Österreichs auch gegeben. da hat es ja durchaus von Österreich oder von Seiten von der SPÖ Interesse gegeben, dort auch eine sozialistische oder sozialdemokratische Organisation aufzubauen. Waren Sie in das involviert oder informiert darüber?
Also ich war da nie involviert. Ich habe auch nie was davon gehalten. Und eigentlich aus einem ganz einfachen Grund. Erstens einmal, eine Initiative muss von dort herauskommen. Ne? Also gut, das war, was jetzt die politische Nähe anlenkten, am ersten noch der Jenny. Ne? Mhm. Aber der hat halt die anderen Nachteile, die ich schon erwähnt habe, gehabt, sodass das also nicht sich nicht entwickeln konnte. Und also wenn sich Leute gegen die Italienisierung wenden und sozusagen sich selber alles machen wollen und zumindest autonom sein wollen, kann ich künstlich dort irgendeine Partei errichten. Was hat die, was hat die für einen Fundus? Es hat diesen, wie hat der Kassen, so ähnlich wie der Wein, der Frascati.
Ah, der Fasnelli.
Fasnelli, ja. Ja. Ja, ne? Der war so der Arbeitnehmervertreter.
Ja, genau, Arbeitnehmer,
ja. Ja, also, wenn man so jemanden gewinnen kann, der so eine Organisation hat und autochthon ist, ne? Dann kann man was machen. Ja. Aber wenn das nicht der Fall ist, ist es so gescheiter, den innerhalb der SVP zu unterstützen. Nicht wahr? Und also die Welt macht man so nicht mit dem Parteiabzeichen glücklich. Ne?
Aber also wie der Jenny aufgekommen ist und da die ersten Erfolge gehabt hat, wie er das erste Mal ins Parlament, also nein, in den Landtag angezogen.
Er war Zeitung als Senator, glaube ich sogar.
Geplant irgendwie. Also. Aber er ist, glaube ich, innerhalb von der SVP schon mal ziemlich angefeindet worden, weil er doch zu weit links steht. Ja. Und es hat mir jetzt zumindest der Hans Benedikt erzählt, schon sehr große Vorbehalte gegenüber dem Jenny geben, wie er nur auf der SVP-Liste kandidiert hat. Also, dass sie den in den Senat schicken, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Soll ich jetzt sagen, genau, wie es diese Partei von Jenny gegeben hat, da hat es ja den Arbeitnehmerflügel noch nicht gegeben, der ist ja quasi als Reaktion von der SVP gegründet worden, damit man eben keine sozialistische Partei als Gegner im Land hatte. Was aus meiner Sicht strategisch nicht dumm ist. Ja?
Ja.
Weil sie haben doch, also zuerst mit dem Jenny und dann mit dem Diertl, doch ziemliche Einbußen erlitten.
Ja.
Und die Reaktion war dann halt, diesen Arbeitnehmerflügel aufzubauen.
Es war dann noch einer da, jetzt fällt mir ein, wie Außenminister war ein junger Mann unten, hat der Lechner geheißen, oder Lechner. Das so ähnlich.
Lechner?
Der so den Aufstand unten.
Das ist ein SVP-Politiker?
Nein.
Ein Historiker?
Das war ein Student, der in Padua, glaube ich, studiert hat.
Mhm.
Und, oder ist er Leitner? So irgendwie.
Mhm.
Komisch, dass man das nicht einfällt. Ja, also jedenfalls, der war bei mir im Außenministerium.
Mhm.
Und Da hat sie aber für, ich glaube, der hat sogar kandidiert dann. Das war aber lang nach Jenny. Das muss also gewesen sein, 1983, 84.
Es gibt einen Leitner. Der Pius Leitner ist allerdings einer von diesen Wahlverband, also Heimatbund, Eva Klotz näher. Also das,
na, der, glaube, war,
der, ist, der war sicher nicht. Sonst war sie aus den 80er Jahren keinen Leitner. Ist mir kein. Aber ich werde nochmal nachschauen. Ich habe jetzt natürlich mein schlaues Buch aus Südtirol auch nicht dabei, wo die ganzen Abgeordneten der 80er Jahre drinnen
ja,
sind.
Ja. Ich glaube, er ist dann sogar einmal in den Landtag gewählt worden. Und die Partei hat aber anders geheißen. Es war irgendwie.
Also es gab dann die SPS.
Schon der grüne Ansatz.
Ah, das war der Langer, der Lange. Alexander Langer. Ja, okay, das war dann irgendwie die alternative Liste.
Ja.
Stimmt, der Langer hat in Padua studiert, ja.
Ja.
Stimmt.
Ja.
Das war der Alexander Langer.
Also der war jedenfalls da mal bei mir und hat sich eigentlich gar nicht so sehr über Italien beschwert als über die Südtiroler Volkspartei und ihre Indolenz und so weiter und so fort. Aha. Aber ich meine, ich habe ihm auch nicht helfen können. Was soll ich von da aus tun?
Ja, klar. Und also da hat es ja dann irgendwie eben diese Versuche gegeben, da eine sozialistische Partei aufzubauen in Südtirol. Eben auch mit finanzieller Unterstützung von der SPÖ.
Wann soll das gewesen sein?
Das war irgendwie eben der Jenny, also so in die 60er Jahre. Können Sie sich da an Diskussionen innerhalb der Partei erinnern und sowas? Also Sie sagen, Sie waren da irgendwie eher dagegen.
Nein, ich war sicherlich, wenn es Diskussionen darüber gegeben hat, nicht involviert, aha, weil ich war ja nicht im Parteipräsidium, sondern im Parteivorstand. Dort ist das jedenfalls, werden solche Sachen nicht besprochen. Das ist im Allgemeinen eine Entscheidung des Präsidiums oder des Vorsitzenden. Und die Durchführenden sind dann die Parteisekretärinnen. Da müssen wir die Frauen, die damals Parteisekretäre waren. Ne? Weil die sind ja die das Carry-out machen müssen. Ne?
Aber so Ihre Einschätzung war schon zu der Zeit,
Ja, man hat sich hier eine Zeit lang die Hoffnung gemacht, dass der Jenny da was schaffen wird und, wie gesagt, ja, er war mir sehr sympathisch. Ich habe ihn auch, wenn ich einmal da privat unten war, habe ihn auch besucht, ne? Also an seiner Privatadresse. Aber das war eher ein freundschaftlicher Besuch, der aber keinerlei Effekte hatte oder erzielen wollte. So Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen. Aber ich habe immer von ihm den Eindruck gehabt, dass er ist viel zu dünnhäutig gewesen für die ordentlichen Bauernlageln.
Jetzt würde mich eine Sache tatsächlich noch interessieren. So bei Ihren ganzen Kontakten zu Südtiroler oder SVP-Politikern, ja, hat da jemals die Tatsache, dass Sie Sozialdemokrat sind oder Sozialist und die halt eher aus der konservativen Ecke kommen, hat das nie eine Rolle gespielt?
Nein, eigentlich nicht. Also entweder mäßig Business mäßig gegenüber gesessen, nicht wahr? Und da spielt es ja überhaupt keine Rolle, sondern da hat jeder seine Landesressort und sonstigen Interessen zu vertreten. Aber ich bin keinem Vorurteil begegnet, um es so zu formulieren. Ne? Und im Gegenteil, ne? Der Ralf de Jacob zum Beispiel ist zu mir kommen da nach der nach meiner Mauer in San Diego, Kalifornien, 1984, mhm. vor den Olympischen Spielen in Los Angeles.
Damals war das, ja.
Ja. Und da war es halt der kleine ambitionierte Ralf vom SSV Brixen mhm. und wollte also da irgendeine Funktion erhaschen. Ne? Mhm. Mhm. Und ich habe halt gesagt, wenn man sich dann auch wieder gedulden. Und am besten ist es, nachdem damals gerade die Zeit heranreifte zur Gründung einer eigenen europäischen Föderation. Mhm. Mhm. Wir hatten für jeden Kontinent eine mhm. Kontinentalföderation. Ja. Okay. Und die europäische konnte nicht gegründet werden, weil sie die Skandinavier und die Ostgoten, so nannten wir die Sowjetsatelliten und die Sowjetunion selber, die haben sich, also die Westgoten und die Ostgoten haben gesagt, nur keine europäische Föderation, mhm. sonst haben wir ein Problem mit dem Zentralkomitee in Moskau mhm. Für den ganzen Handballsport. Ne? Mhm. Das wollte niemand gefährden. Aber da hat sich schon abgezeichnet, da haben wir schon eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, mhm. noch keinen formellen europäischen Verband. Und da habe ich dann versucht, den Ralf zu installieren. Und jetzt ist er schon viele Jahre Treasurer der European Handball Federation mhm. mit Sitz in Wien. Mhm. Mhm. Die habe ich daher gebracht mit ca. 2,5 Millionen Schilling Subvention in Konkurrenz zu Berlin und Zürich, mhm. aber die haben von ihren Städten nichts bekommen mhm. und die Verbände haben Angst gehabt, wenn wir das gründen und wir haben kein Kapital, wie wird das funktionieren, mhm. etwa? Mhm. Können wir uns das leisten? Und diese Sorge haben wir ihnen hier in Wien genommen. Und ich habe gleich auch geschaut, dass der österreichische Handballsekretär Widerer, der Sekretär von zuerst der Europäischen Arbeitsgemeinschaft und dann nach 1990 der Europäischen Föderation wurde. Mhm. Und der Diaco Ralfi ist Treasurer geworden bei der Gelegenheit. Und Spezialbeauftragter für Beachhandball. Es gibt nämlich nicht nur Beachvolleyball, ja. sondern auch Beachhandball, wo die Handballer im Sand herumkrochen. Ja. Nicht wahr? Ich war sogar mal in Italien bei so einer Weltmeisterschaft im Beachhandball vor vielen Jahren.
Aber das heißt, diese internationale, also europäische ja. Handball Federation, die konnte dann erst nach dem Fall der Das ja, ist eine
gegründet werden. Ne?
Also erst 1990.
Ist in Berlin gegründet worden ja. und dann war eben ausgeschrieben, wo ist der Sitz.
Ja. Ja.
Und unser Argument war, wir sind zentral in Europa, mhm. viel zentraler als Berlin oder Zürich
ja. Ja.
und außerdem haben wir Startkapital gehabt. Mhm. Ne? Mhm. Heute haben die 60 Angestellte.
Wirklich? Wow.
Eine der besten Investitionen der Stadt Wien, immer wenn die Renate Brauner oder der Häupl jammern, mhm. dann sage ich immer, ich habe ihnen Geld gebracht. Für 2 Millionen Einsatz kriegen sie jetzt mehr Kommunalsteuer im Jahr, als das sie investiert haben. Ne?
Wie sind Sie zu dieser Handball Organisation oder ja. mit diesen Tätigkeiten gekommen? Haben Sie selber Handball gespielt?
Ja, ich bin 1946 bin ich in die SE eingetreten, mhm. Herbst 1946 mhm. in den Arbeiterturnverein Margareten mhm. und im Winter 1946 ist plötzlich einer gekommen und hat sich auf den Sprungtisch im Turnsaal gestellt und hat gesagt, also am Heidenparksportplatz beginnen wir wieder Handball zu spielen jeden Dienstag und Donnerstag ist Training, wer Interesse hat, ist willkommen. Ne? Mhm. Und da waren in unserer Riege waren 6 Leute, die ein Interesse gehabt haben. Mhm. Und dann sind wir da raufgegangen und dann habe ich in meiner Klasse ehemalige Napoler Schüler bekommen im Jahre 45, darunter den Rentmeister. Ja. Und das war ja ein deutscher Leichtathletiksport ursprünglich, ne, nach dem Ersten Weltkrieg. Und wurde daher also auch in der Schule als Mittelschulhandball mit leicht vereinfachten Regeln gespielt, aber aufs Großfeld, so wie die, das Fußballfeld. Ne? Und auf Gras. Und da habe ich dann im Frühjahr 1947 mit den Knaben aus meiner Klasse zu spielen begonnen. Und das hat sich ganz gut entwickelt. Es war natürlich ein bisschen problematisch. Wir waren 16, 17, maximal 18-Jährige. Und die anderen waren die, die vom Krieg zurückgekommen sind. Ne? Da waren zwei noch ein bisschen lädiert, haben nur humpelnd laufen können. Ne? Mhm. Dann waren enttäuschte Februarkämpfer von 34 Jahren, die zur KP gewechselt waren. Ne? Da haben wir auch in der Mannschaft gehabt, also es war politisch sehr bunt gemischt und auch altersmäßig. Aber ich bin halt hingegangen und habe ihnen gesagt, bitteschön, ich hätte da 6 Leute, die Handball spielen wollen, aber die waren, sind aus Nazi-Familien. Ne? Worauf der eine Kommunist gesagt hat, wir haben immer gegen Sippenhaftung gekämpft, jetzt werden wir nicht da die Sippenhaftung anwenden. Ne? Bring die Buben. Und so ist, so ist das losgegangen.
Und warum Handball? Also, ich kenne ja sonst eher nur alle, die sich für Fußball in Österreich, also nein, die in
der Schule. Meine Mutter hat meine Fußballkarriere während des Krieges zerstört, weil der Hitler hat ja alles regulieren wollen. Ne? Auch die Sportausübung von Kindern unter 14 Jahren war nur mit Zustimmung der Eltern möglich oder des Vaters. Ja. Der Vater war eingerückt, also ist die Mutter an seine Stelle gerückt und die hat gesagt, zu die Tag, die gehst du mir nicht. Nicht wahr? Aber ich habe schon probiert gehabt am alten Wackerplatz, dort wo jetzt ein Sozialbau steht, in dem noch Petermanns Tochter wohnt. Da war früher also ein Fußballplatz, als Trainingsplatz des Sportclubs Wacker. Und da bin ich während des Krieges hingegangen und die wollten mich also da für die Jugendmannschaft haben, oder besser gesagt Schülermannschaft hat das Gassen. Also war ich 12, glaube ich, 12 oder 13 Jahre. Aber meine Mutter hat sich quergelegt, die hat den Revers nicht unterschrieben. Und da hätte ich gespielt mit dem Durl Wagner und dem Hanapi, die später Nationalspieler geworden
sind. Ja, Wahnsinn.
In der Mannschaft. Da habe ich immer zu meiner Mutter gesagt, du hast meine Fußballkarriere im Keim erstickt.
Dieser Weltmeister geworden.
Ja, ja. Ich glaube nicht, also so gut war es sicherlich nicht wohl.
Ja.
Wie gesagt, also, Sie sehen, dass es also da eine Erlebnisbreite gibt, ne, die heute eigentlich jungen Leuten gleichen Alters, wie ich damals war, verschlossen bleibt. Ne? Und auch alle Erfahrungen, die man da sammelt. Wie macht man was, das geht? Man hat nichts zu fressen. Aber es ist noch vom Vater, der noch in Kriegsgefangenschaft ist, ein elektrischer Rasierapparat da, Telefunken. Hat sowas vor dem Krieg schon erzeugt. Mit 2 sich gegenseitig bewegenden Kämmern, die man auch zum Ausrasieren, hat man sowas beim Friseur. Ne? Daraufhin bin ich auf den Arschmarkt gegangen, was ich ja der Schwarzmarkt etabliert hatte damals, und habe versucht, es zu verkaufen. Es hat aber nur einen Interessenten gegeben, nämlich einen Friseur. Der wollte mir aber nur 3 Kilo Brotmarken geben, und ich wollte 6 Kilo haben. Und dann bin ich also herumgegangen bis vor zum Wrestlepark, vor der Technik und wieder zurück. Und es hat sich nirgends ein Nachfrager nach dem Rasierapparat gefunden. Da mein Flaum damals noch unschwer mit der Schere und so bewältigt werden konnte, habe ich den Rasierapparat jedenfalls weniger wichtig gebraucht als das Brot. Da dann mit 4 Kilo Brot abgeschlossen.
Na, immerhin.
Ja, ja. Aber da habe ich mehr Kalorien auf der Tour gebraucht, als das 1 Kilo war. Ne? Aber das sind alles Dinge, Angebot, Nachfrage, da brauche ich kein Lehrbuch dazu.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Das weiß ich. Oder ich war dort, wo der Messepalast, der ehemalige Messepalast, jetzt Museumsquartier, zusammenstoßt mit der Stiftskaserne, fast, ne? Nicht ganz. Da ist der Leiner, dann ist die, fällt mir jetzt nicht ein, die Gossen da rein, und dann ist noch ein Haus und dann kommt die Stiftskaserne. Und dort war der Glen Geller Service Club der amerikanischen Armee. Und die sind also öfters herausgekommen, haben geraucht und haben dann so lange Chic weggeworfen. Die habe ich aufgepickt, habe die Glut abgezwickt, den Rest vom Rauch rausgeblasen und in eine Dose gegeben. Und ich habe noch aus der letzten Kriegszeit noch so Stoffmaschinen und so Papier, Zigarettenpapier anschließenden Stöpsel zum Mundstück gehabt. Ne? Und da habe ich also diesen Tabak dann da heraus und da hineingegeben und die gestopften habe ich dann am Arislopark verkauft. Ne?
Ah, nicht zum selber rauchen, sondern zum Verkaufen der Brot, oder?
Ja, ja. Das sind lauter Dinge, die muss man erfahren haben. Ne? Und dann sieht man einen Bettler anders.
Ja. Ja.
Und so, ne?
Ja.
Und das ist jetzt kein Plädoyer für organisiertes Betteln, aber wer überleben will und nicht glaubt, nicht anders zu können, ne? Der ist da involviert.
Ja, eben, und das zeigt, dass es einfach jeden treffen kann.
Ja.
Also, dass irgendwie das nicht mit Vorurteilen zu tun hat, sondern dass es immer mit sozialen Schwierigkeiten, sozialen Umfeld oder auch mit Krankheiten oder sowas zu tun haben kann, dass einer dann betteln gehen muss. Ne?
Also, ja, und von meinem Vater haben wir noch so ein bisschen Tabak aus Griechenland gehabt. Der war bei der Heeresgruppe E in Saloniki, wo selbst als Dolmetsch der Waldheim beschäftigt war. Und er war dort Obergefreiter in der Feldvorschriftenstelle. Ne? Und war eigentlich ursprünglich ein Raucher und in der Hitze da unten ist er draufgekommen, dass es gescheiter ist. Er versucht, Lebensmittel zu bekommen als zusätzliche Ernährung und vor allem Früchte und so. Und die haben unten kein Zigarettenpapier gehabt. Jetzt haben wir ein Zigarettenpapier gekauft, haben es mit Feldpostbackeln hinuntergeschickt. Das ist angekommen.
Ja.
In der Beziehung war die deutsche Wehrmacht gigantisch organisiert. Wirklich. Sie haben nach Saloniki das Papier braucht. Der Vater hat das gegen Tabak eintauscht, hat mit Feldpostbackeln den Tabak nach Wien geschickt. Nicht wahr? Und da hatte ich noch einen Restposten nach 1945, nach Kriegsende. Und den habe ich geschnappt und irgendwelche entfernt Verwandte oder Bekannte haben da jemanden gekannt in Weißkirchen, in der Wachau. Und da bin ich zur Marillenzeit auf dem Waggondach eines alten Personenwaggons, die haben früher so Entluftungssachen gehabt, da ist der Stoppe rausgestanden. Da wird die eine Rucksackhälfte eingehängt, nicht, und wie flach da drauf geht, was besonders notwendig war im Tunnel durch den Riederberg. Dann bin ich bis Böchlein gefahren, bin dort herunter mit der Fähre, die fuhr damals schon im Sommer 1945, bis zur Schwertberger Bahn, die ist runtergefahren bis Krems, ne? Von Schwertberg in Oberösterreich entlang der Donau, und da bin ich eingestiegen ist gut, der Waggon ist schon vollkommen, also Puffer stehen, nicht? Auf dem Glander vom offenen Einstieg anhalten, nach Weißenkirchen fahren, 20 Kilo Marillen, ein bisschen Butter und Speck habe ich auch noch gekriegt. Und dann bin ich mit 25 Kilo am Buckel, selbst 54 Kilo wiegend, auf derselben Tour zurück.
Wirklich?
Geht alles.
Ja, und das war sicher ein Festessen, dann, wenn man zu Hause die Marillen essen können.
Das hat natürlich auch meinem Ansehen in der Familie ungeheuer genützt. Ne? Ein Teil der Marillen ist natürlich dann wieder für andere Dinge eingetauscht worden, sodass dann ein ausgewogenes Ernährungsverhältnis herausgekommen ist. Naja.
Nein, das ist irgendwie schon was, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen.
Ja, aber grundsätzlich lernt man durch solche Dinge, wie man was so macht, dass es geht. Und das ist ungeheuer wichtig für politische Tätigkeit. Man muss Leute zu etwas bringen, zu dem sie ursprünglich vielleicht gar nicht bereit sind, wo man sie aber braucht, um irgendetwas, was man für wichtig hat, zu verwirklichen. Und das, da wird heute Coaching, weiß ich was heißt, das ist alles ein Topfen, nicht wahr? Um das steirisch auszudrücken.
Ja.
Was soll das bringen? Das ist alles so artificial, ne? Da fehlt das eigene Erleben dahinter.
Ja, ja.
Ich muss selber nachdenken, how to survive. Ne? Das war's.
Ja.
Also wie überlebt man, und da überlegt man nicht, ob es schandbar ist, chic aufzuglauben und ähnliche Dinge zu machen. Ne? Das kommt gar nicht vor. Ne?
Ja, ja, ja.
Dann habe ich, im März, April 1945 habe ich da in der Gegend oberhalb von Glocknitz in der Gemeinde Rach am Hochgebirge bei einem Bauern, der eingerückt war, das ist ein Anschichthof, habe ich Frühjahrsbestellung gemacht mit einer 12-jährigen und einem 8-jährigen Buben. Die Mutter ist gerade niedergekommen, ausgerechnet am 1. April, der Ostersonntag damals war in dem Jahr, mit einem Kind. Der war also drin in der Ortschaft beim Vater, und wir waren, also ich war 15, noch nicht einmal ganz, ein 12-Jährige und ein 8-Jähriger. Ne? Und wir haben das gemacht, und dann sind marzierende Soldaten gekommen, haben uns alle möglichen Sachen ausschauen lassen, wollten das Maul vernaschen und weiß ich was alles. Ne? Also das muss man, sich so zu verhalten, dass sie das nicht tun, das erfordert halt sehr viel Gehirnschmalz, und das fällt einem nur ein, wenn einem die Faust im Nacken ist. Ne? Das ist, glaube ich, nicht erlernbar, nicht? Oder nur in Spuren. Aber es ist mir später auch sehr zugute gekommen. Ne? Ja, ich konnte zum eigentlichen Thema wenig beitragen.
Nein, das finde ich gar nicht. Also aber ich fand das jetzt sehr spannend. Ich meine, ich könnte jetzt noch stundenlang mit Ihnen reden, weil ich finde es sehr spannend, was Sie mir erzählen. Aber ich wollte nicht immer, nachdem wir jetzt doch schon länger, hoppala, schon länger sitzen.
Wie spät ist?
5:30. Also wir sitzen jetzt 2,5 Stunden.
Ja, das ist ja kein Problem.
Aber das ist trotzdem ganz großartig.
Es war reserviert bis 17 Uhr, nicht? Ausgemacht.
Aber es ist ganz, ganz großartig. Ich wollte mich vielmals bei Ihnen bedanken. Und vielleicht komme ich ja nochmal zu Ihnen und ja, dann reden wir weiter.
Jederzeit, wenn ich was beitragen kann. Nicht?
Das ist super.
Will ja dann irgendwie, wenn ich meine Faulheit überwinde, möchte ja so eine Zusammenstellung machen, how to become a politician. Ne?
Aha, ja.
Also nicht eine reine Selbstbiografie oder irgendein spezifisches Geschichtswerk oder was, sondern darauf abgestellt, Dinge zu schildern, die prägen, formen, was macht dann der Geformte damit, inwieweit kann er andere formen oder nicht. Ne?
Aber ich nehme an, es war ja bei Ihnen auch nicht geplant, dass Sie Politiker werden, oder?
Naja, ich war schon ein bisschen erblich belastet, was mir aber damals gar nicht so bewusst gewesen ist. Ne? Mein Großvater mütterlicherseits war Handschuhmacher, war Werkmeister bei der Firma Stiastny, die hauptsächlich in den Orient Gloves exportiert hat in der Monarchie, nachher auch noch, aber weniger. Und mit dem bin ich in Schönbrunn spazieren gegangen als Kleinkind und habe das Kinderfreunde-Lied gesungen und der hat gesagt, bitte sei ruhig, das Lied ist jetzt verboten. Das war sozusagen meine erste Begegnung mit der Politik. Ja. Oder schon einige Zeit vorher, also da war ich 4 Jahre alt, ne? War Februar 34 und ich wollte mir am Fensterbrettel aufziehen und rausschauen, weil die raufgeschrien haben, Fenster schließen, sonst wird geschossen. Da sind also so Hannen Schwanzler immer auf der Vis-à-vis-Seite gegangen und haben geschaut, dass da niemand runterschießt. Ne? Und daher mussten die Fenster geschlossen werden. Meine Mutter war ganz aufgeregt, wie ich mich da raufgehandelt habe. Und da habe ich die einzige Dachtel in meinem Leben von ihr bekommen. Dann ist die Tante vom Arbeiter-Samariter-Bund nach Hause gekommen. Der hat irgendein Geller die kleine Zehe verletzt, was die ganze Familie zu Lachanfällen stimuliert hat, worüber sie sehr böse war, weil sie natürlich bei der Schießerei im Fuchsenfeldhof oben um ihr Leben gezittert hat, durchaus zu Recht. Ne? Die haben nämlich, das ist ein Straßenhof, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist Längenfeldgassen und rechts ist der alte Fuchsenfeldhof und links ist ein eher rot gestrichenes Gebäude am Fuchsenfeld. Ja. Da ist ein großer Innenhof und da gibt es 3 Straßenzufahrten. Ne? Und da ist also ein Rotkreuzwagen reingefahren und der war aber in Wirklichkeit besetzt mit Bundesheerangehörigen und die sind rausgekommen und haben da drin herumgeschossen. Ne? Das war also der Background. Ne? Oder Familienrat. Mein Vater war Sektionsleiter der Sozialdemokratischen Partei, Sektion 1, der SDAP Meidling. Und nach dem 12. Februar haben sie also Luftballons gemacht und Streifen dran gehängt, nieder mit der Diktaturregierung. Und haben das auf die Bogenlampen auf der Gürtelstraße raufziehen lassen und das ist dann oben gehängt, nicht? Und dort hat das sein.
Großartig.
Da sind sie also dabei betreten worden und es konnten alle davonlaufen. Nur einer, ein kleiner Dicker, der Genosse Stackel, da waren die Füße zu kurz. Und vielleicht auch der Atem, den haben sie geschnappt. Das war aber einer der wenigen, der auch Arbeit hatte, nämlich als Gemeindebediensteter. Den haben sie natürlich sofort gesqueezed, wenn er nicht verrat, verliert er seinen Posten. Also hat er verraten, wer das gemacht hat. Der Chef war mein Vater. Also ist er verurteilt worden zu 14 Tagen Arrest oder 1000 Schilling. Das war ein Schweinegeld damals. Geldstrafe. Ne? Und da war in unserer kleinen Wohnung, hat sich immer alles in einem Zimmer abgespielt, es war ja nur ein Zimmer. Und da habe ich es auch mitbekommen, wie die beraten, ob die letzten Ersparnisse des Großvaters verwendet werden, um die 1000 Schilling zu zahlen. Und sie haben sich dann, trotzdem mein Vater schon arbeitslos war und der Bruder meiner Mutter ebenfalls arbeitslos war, haben sich entschlossen, die 1000 Schilling zu zahlen.
Aha.
Das Argument war, wer weiß, kommst du da wieder raus? Ne?
Nein.
Das war schon, da hat man schon gehört, Wellersdorf und so weiter. Ne? Und also ich bin da schon ein bisschen vorbelastet gewesen und habe dann Probleme, sozusagen der Häuptling in unserer Gasse, das war einer von 9 Kindern, einer an sich über Empfehlung der Christlich-Sozialen in diesen Gemeindebau hineingekommen, der aber dann sofort irgendein Jugendzugführer beim deutschen Jugendvolk war. Ne? Und der hat uns also verschleppt dort zu dem Dienst beim deutschen Jugendvolk.
Mhm.
Und da habe ich vollkommen naiv, aber Probleme damit bekommen, da waren so Teach-Ins in den Heimamten. Ne?
Mhm.
Da sind die Jungen, also die Kinder, kann man sagen, ne? Das waren ja 10 bis 14 Jahre, ne? Die sind indoktriniert worden. Erstens einmal, alles, was germanisch ist, ist gut und alles, was anders ist, ist halt gerade noch zum Ertragen, aber so eher die als Helotenvölker, ne?
Mhm.
Und die Juden sind unser Unglück, ne?
Mhm.
Und das war zum Beispiel etwas, was ich einfach nicht akzeptiert habe. Nicht? Ich bin in der Volksschule von 36 bis 38 neben dem Sohn eines jüdischen Parfümeriehändlers vis-à-vis von unserem Haus gesessen, Wassermann Walti. Bin auch gelegentlich dort eingeladen worden, einmal am Freitag zum Abendessen. Und da gemeinsame Aufgaben einmal gemacht und so weiter. Nicht? Das war eine eher ärmliche jüdische Familie, nicht orthodox, aber den Schabbes haben sie eingehalten, ne? Und meine ersten gefüllten Fisch dort gegessen. Und jetzt sollen das plötzlich Untermenschen sein. Ne? Und das habe ich dort auch gesagt. Ne? Daraufhin war eine allgemeine Schreckstarre bei den Leading Persons dort. Und dann habe ich diese Herumbrüllerei und dieses Kommandieren und Herummarschieren und so weiter, das hat jetzt nichts mit politisch zu tun, aber das war mir einfach in der Seele zuwider. Ne? Und da habe ich mir eines schönen Tages, wo man von mir verlangt hat, ich soll eine Einheit kommandieren. Ne? Und ich habe halt den normalen Ton gesagt, sie sollen geradeaus marschieren oder rechts oder links schwenken, oder sonst was. Ne? Und da war so ein Prüfer da, das war schon ein Kriegsversehrter. Und der hat einen roten Kopf gekriegt und hat gemeint, ich stehe vor der Einheit wie ein hingeschissenes Fragezeichen. Und daraufhin habe ich gesagt, die Einheit ist ordnungsgemäß marschiert. Mhm. Ich will nicht diskutieren. Sage ich, Sie wollten von mir haben, dass die Einheit marschiert, die ist marschiert. Das hat ausgereicht. Kommt nicht in Frage, etwa noch mich angebrüllt und so weiter. Daraufhin habe ich mich mit deutschem Gruß verabschiedet, bin nach Haus gegangen und meine Mutter war vollkommen entsetzt, wie er das erzählt hat. Ich glaube, das wird in der Schule Nachteile haben. Ne? Hat es aber nicht gehabt, weil sie das im 12. Bezirk abgespielt hat und die Schule war im 5. Okay. So gut war die Vernetzung, würde man heute sagen, auf der nationalsozialistischen Maschinerie nicht. Ne? Das war so sozusagen mein Exkurs in diese Richtung und meine Erfahrungen. Und dann gegen Kriegsende, zum Beispiel von einem Schulkollegen von mir, der Vater war schwer kriegsversehrt aus dem Ersten Weltkrieg. Ne?
Ja.
Und der hat einmal ein paar von uns Buben, wie wir da oben gelernt haben, bei ihnen zusammengepackt und hat gesagt, geht's ja nicht mehr zum Militär. Das ist aus. Und ihr verliert im letzten Moment noch euer Leben. Ne? Oder von einem anderen, der Vater war Lokführer, und daher vom Militär freigestellt und ist da in die Ukraine immer gefahren. Ne? Und denen haben sie immer die Gleise gesprengt. Ne? Und der ist zu Hause gekommen und hat ganz locker erzählt, dass sie für einen Weg, wo sie normalerweise einen Tag fahren, 20 Tage gebraucht haben, weil alle Augenblick, was in die Luft gegangen ist, ne? Da ist immer etwas vorgeschoben worden, nicht wahr? Damit die Detonation, bevor der eigentliche Zug hinkommt, und der hat also auch gesagt, wir sollen aufpassen und uns da nicht mehr einlullen lassen, der Krieg ist verloren. Ne? Und selbst ein Wahlonkel von mir, der um Bundeslastverteiler, damals hat es noch anders geheißen, bleiben zu können, ist er der NSDAP beigetreten und wurde dadurch UK gestellt, unabkömmlich. Ja. Nicht? Und hat dadurch natürlich locker den Betrieb, den Krieg überlebt, aber so ab 1944, wenn wir oben waren, habe ich heute noch im Ohr das Dum Dum Dum, Dum 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 Dum, das war also London, nicht? Und dann das Zeichen vom sowjetischen Nachrichtendienst, da 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 da, vom Donetsk bis an die Beresina, nicht? Also, es hat sich dann Schritt für Schritt alles aufgeweicht. Und dort, wo jetzt der Körnerhof steht, war also im Winter 44, 45 der Zirkus Rebernig. Und im Zirkus Rebernig hat die Tanzkapelle Neroth gespielt. Und zwar, wo die das hergehabt haben, weiß ich nicht, aber Glenn Miller Schlager bereits.
Super. Aha.
Ja, ja. Also, daher bin ich von Jugend an eigentlich ein Big Band Fan gewesen. Aha. Big Band und New Orleans.
Aha.
Und da haben sie natürlich fürchterliche Sachen abgespielt, weil das sind die sogenannten Schlurf. Ja. Hat sie damals die Haare besonders lang wachsen lassen, damit sie nicht flattern, mit Brillantin eingeschmiert oder mit irgendeinem Fett, was halt zur Verfügung gestanden ist. Und da hat es so Kommando gegeben von der HJ, die haben also so Buben gefangen und ihnen die Haare geschnitten auf Zündholzlänge. Nicht wahr? Und da ist es also zu Handgreiflichkeiten gekommen, da sind auch diese HJ-Haarschneider Leute ja ein paar Mal ordentlich geprügelt worden. Ne?
Immerhin, und, gut.
Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, das sind alles Erfahrungen, wie das Verhalten eines Einzelmenschen im Ablauf von nur weniger Jahre sich ändern kann.
Vollkommen verändern kann.
Ja? eine angeheiratete sozusagen Großtante von mir war mit einem Ritter von Hartberger verheiratet, der bei der Weltausstellung 1890 in Lüttich der Direktor vom österreichischen Pavillon war, deswegen auch geadelt wurde. Und sie war, der war schon 60, sie war 22, war mit ihm und hat natürlich in dieser Welt gelebt. Der Panabitengassen, der hat bei der Marienverkirche gewohnt, in einer ziemlich großen Wohnung mit altdeutschen, schweren, schwarzen Eichenmöbeln, die direkt seelisch bedrückend auf mich gewirkt haben. Und die ist trotz Rheuma beim Besuch Hitlers am 20. April, also an seinem Geburtstag in Wien, also weil er das zweite Mal gekommen ist, ist mir dann Kistel auf die Marienverstraße, Ecke Neubergassen, Amberlinggassen gegangen, hat das Kistel dort hingestellt, damit es nicht auf den kalten Stein steht, hat sie auf das Kistel draufgestellt, da hat stundenlang gewartet, bis der Führer kommt. War da also eine Jubelmenge. 1945, wir sind in Rach am Hochgebirge, die Rote Armee kommt oder ist schon im Anmarsch. Bei unserer Hausfrau sitzt der Gendarm, natürlich mit dem Parteiabzeichen, und sie beginnt zu schimpfen über diesen Hitler und über dieses Nazi-Pack. Mittlerweile hatte sie ihren Sohn verloren.
Ja.
Ne? Und ihr Schwiegersohn war vermisst. Alles in 5 Jahren.
Ja. Ne?
Oder 7 Jahren, so genau.
Ja.
Also die Wandelbarkeit der Meinungen der Menschen ist nichts Neues und man sollte daher vorsichtig sein.
Ja.
Nichts kommt im selben Gewande wieder, aber
ja, man muss schon
auf die Wäsche kommt es nicht an.
Ja.
Ne?
Ja. Nein. Aber
ja, und so Dinge möchte ich also heute vermitteln,
ja.
Ne? Weil diese Zeitzeugen, die jetzt gezeigt werden im ORF 3, der übrigens also wirklich ein gutes historisches Programm bietet, von Portisch und vom Ries, ne? Rief heißt das so.
Ja.
Aber was hier gezeigt wird, ist ein relativ schmaler Ausschnitt von entweder engagierten Nazi-Gegnern oder Juden, die aus rassischen Gründen einfach geschaut haben, dass sie noch irgendwie davon kommen. Die meisten haben es also ohnehin nicht geschafft. Ne?
Mhm.
Aber es gibt keine Dokumentation über die ganzen Irr- und Überläufer dazwischen.
Mhm.
Und that's the majority.
Genau.
Ja?
Genau.
Und aus diesen Familien kommt die Mehrheit der Leute.
Ja. Ne? Also ist natürlich klar, weil der Portisch hat das damals gemacht, wo endlich auch einmal die Opfer zu Wort kommen. Und so.
Ja, nein, das ist sehr.
Aber das stimmt natürlich.
Das ist sehr verdienstvoll.
Also
ne?
es kommt so, dass viel von dem, wie hat das Alltagsleben jetzt in Österreich 38 bis 45 ausgeschaut?
Ja.
Eben, wie haben dann die Jugendorganisationen der Nazis sich verhalten oder was auch immer.
Ja.
Darüber ist natürlich im Portisch sehr wenig drinnen.
Er kann auch nicht, weil er ja nicht da war.
Ja.
Ne? Es fehlt also der innere Antrieb dazu.
Mhm.
Und das ist also mit ein Grund, warum ich also mich da unter Umständen selber ausbreite, weil das läuft dann sozusagen daneben mit, ne? Weil das ist ja auch ein Eindruck, den ich mitgenommen habe. Ne?
Ja.
Der hat ja, ohne dass mir vielleicht damals bewusst war, hat mich der mitgeprägt.
Ja.
Ne?
Ich meine, ich finde das ja deshalb spannend, weil das, was Sie jetzt erzählt haben, Sie waren damals 14, 15-Jährige, ja. Oder ja. Entsprechend jünger auch noch vorher. Es gibt immer dieses Argument, in Deutschland wie in Österreich, wir haben ja von allem nichts gewusst. Wir haben ja nichts mitgekriegt. Ja. Und wenn sogar ein 15-Jähriger sich an so viele Sachen erinnern kann, wo er einfach merkt, da passiert was in der Gesellschaft, dann können wir die anderen einfach nicht sagen, sie haben nichts mitgekriegt. Dann sind sie mit verschlossenen Augen durch die Welt gegangen.
Mein Kindheitsfriseur damals hat ja noch so viel Haut, dass ich öfter zum Friseur gehen musste als heute. Der hat sich im Jahre 38 als illegaler Nationalsozialist entpuppt. Ja. Und zudem sind also halt alle Leute aus der Umgebung dort hingegangen. Nicht? Das christlich-soziale Wirt am Eck, der da aus dem Waldviertel gestammt hat, der hat sich also barbieren lassen, da hat es noch so ein Wandel gegeben, ne? Dann ist das eingeseift worden, ja. Und dann abrasiert. Und der war drinnen und noch ein dritter, an den ich mich nicht mehr so genau erinnern kann, aber der Disput war zwischen dem Wirten und dem Friseur, und dann habe ich mich also eingemischt. Der Wirt, der Strobel, der Kassen, hat den Friseur gefragt, was ist jetzt mit den Wassermann geworden? Die Familie, ja, wo der Burne im Jahr gesessen ist. Ne? Daraufhin sagt der Friseur, ja, die sind abgeholt worden. Da war neulich ein Lastwagen da und das waren schon Juden drauf und da haben sie also die Familie dazugelassen. Worauf der Strobel sagt, wo werden die hinkommen? Daraufhin sagt der Friseur, der Nazi, ja, vielleicht kommen sie nach Dachau. Daraufhin frage ich, haben Walti und Kurti interessiert, wo die hinkommen? Was ist Dachau? Sagt er, ein Konzentrationslager. Frage ich, was ist ein Konzentrationslager? Sagt er, Sanatorium ist das keins. Das habe ich mein Leben lang gemerkt.
Ja, das
glaube ich. Vor 20 Jahren, da was hat mir mal die Etzersdorfer interviewt, ja, ja, und da habe ich ja das erzählt. Ne? Aber ich meine, niemand kann also sagen, er hat das nicht gewusst. Das habe ich jetzt erst im Nachhinein erfahren, dass das also im Wesentlichen ungarische Juden waren. Die sind transportiert worden bis zum Matzensdorfer Frachtenbahnhof, und dann aus mir unerfindlichen Gründen per LKW weitergeführt worden nach Mauthausen. Ne? Und die mussten also aus dem Zug raus, oben vom Frachtenbahnhof, und dann runter, und dort sind die LKW gestanden, Ecke Gürtel-Dresdner-Straßen, wo die Unterführung unter der Bahn ist. Und das dann da aufgetrieben worden, nicht, und gestreifte Gewandeln angehabt, waren das also schon irgendwie hergerichtet fürs KZ, ne? Und was mir besonders in Erinnerung ist, alle kahlgeschoren. Ja. Alle kahlgeschoren. Das muss gewesen sein, also weiß nicht mehr genau, aber im Herbst 1944 war das. Und das haben, da habe ich nicht nur ich gesehen, das waren ja viel mehr Leute auf der Straße als heute. Heute sitzen sie im Auto oder in der U-Bahn oder in der Straßenbahn, nicht wahr? Damals hat sich alles oberirdisch angespielt. Die haben alle nichts gewusst. Das gibt's nicht, das habe ich also von Anfang an nicht geglaubt. Und das war zum Beispiel für mich ein Motivationsschub, mich also doch politisch zu betätigen, um nicht von Lügnern regiert zu werden. Ne? Mhm. Man ist ja sehr hart als junger Mensch und glaubt, man hat die Weisheit in den Löffel gefressen und vor allem die Anständigkeit. Später lässt es dieser Drang nach, wenn es zu heiklen Situationen kommt. Damals war es sehr absolut. Ne? Und mein Vater hat gesagt, ja, also wenn du beitreten willst, dann tritt bei, aber Karteileichen haben wir immer genug gehabt. Mhm. Wenn du hingehst, musst du auch was machen. Und das war's, das war unser Gespräch. Er hat sich nach 45 nicht mehr betätigt und hat noch meine Schwester gezeigt, wieder ein Kind der Wiedersehensfreude.
Ah, die ist nach der Rückkehr erst geboren.
Ja. Ja, außerdem ist ja der allen lausig gegangen, hat er schauen müssen, dass er die Kreuzer zusammenhält. Ne? Meine Mutter hat ja auch ziemlich gelitten, die war in einem Kinderkaufhaus, das im Gerngroßgebäude im ersten Stock untergebracht war. Deutschland und Jassinger hießen die. War eine jüdische Firma und bis auf zwei Damen waren die ganzen Verkäuferinnen Jüdinnen. Dort habe ich natürlich auch sozusagen den laufenden Kontakt, wenn ich mit meiner Mutter dort war, gehabt. Und also für mich waren das keine Buhfrauen, nicht, sondern ganz normale Menschen wie jeder andere auch. Und in der sogenannten Kristallnacht oder am Tag darauf ist also SA dorthin gekommen und hat die Kolleginnen meiner Mutter und einer zweiten Wirtstochter aus der Kaiserstraße, das waren die zwei einzigen Nicht-Jüdinnen, die anderen haben sie so zum Teil an den Haaren hinausgeschleift, nicht wahr? Und daraufhin hat meine Mutter einen Nervenzusammenbruch gekriegt und ich war eigentlich 2 Jahre seelisch außer Gefecht. Ne?
Ja, also, kann man sich hier irgendwie vorstellen.
Ja. Befand sich dann noch eine Zeit lang in den Klauen der Klinik Hoff. Ne? Der Hoff war damals der große Zampano.
Aha.
Ne?
Aha.
Und er hatte den Neurologen. Und das, was der verzapft hat, ist also längst überholt. Aber damals gab es halt nichts anderes. Und meine Mutter ist eigentlich erst in dem Moment wieder voll da gewesen, wo es gegen Kriegsende um den Überlebenskampf gegangen ist. Ne? Das hat,
da
also, das hat die, Mal, die Normalität mobilisiert.
Aha.
Und sie ist damit 90 Jahre geworden. Ne?
Ja, schön.
Gut, also
war
wie gesagt.
Ein schöner Schluss für heute. Ich habe eine ganz kurze Frage zum Schluss noch. Ich habe Ihnen ja in meinem Brief geschrieben, dass wir ganz gern diese Interviews im Archiv auch den Benutzern und Benutzerinnen zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, wir wollen das ganz gern transkribieren und dass dann die Leute das nutzen wollen. Jetzt wollte ich Sie fragen, ob das für Sie okay ist oder ob Sie es noch für eine Zeit lang sperren lassen wollen. Diese Möglichkeit gibt es auch.
Also wenn Sie mir dann das Skript schicken und dann könnt ihr so verwenden, wie ihr wollt.
Okay, also das ist überhaupt kein Problem.
Ja.
Das schreibe ich mir nur auf. Das heißt, wir werden das jetzt machen und sobald wir das haben, wird noch ein bisschen länger dauern, weil ich muss das alles erst noch organisieren. Aber dann schicke ich Ihnen das auf jeden Fall zu. Dann nochmal vielen, vielen herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Und jetzt schalten wir da raus.